der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 385 mit der Review zu WrestleMania Nacht 2 mit mir als eurem Host, dem Kai und dem Chris. Hallo Chris.
Hallo.
Und dem David. Hallo David.
Hallo.
Ja, passend dazu direkt die erste Frage. Wir haben es ja alle doch jetzt komplett live geguckt. Also es war auf jeden Fall nicht mein Plan von Anfang an. Sind dementsprechend, würde ich sagen, auch ein bisschen gerädert? Oder wie sieht's bei euch aus, Chris?
Also ich bin definitiv gerädert. Ich merke so langsam, dass ich zu alt für den Scheiß werde. Das Nachtsgucken von Jahr zu Jahr fällt es mir schwerer. Gerade jetzt zwei Nächte hintereinander. Aber meine Güte, es ist WrestleMania. Da macht man das doch gerne.
Auf eine Art. WrestleMania ist ja wie Malle, nur einmal im Jahr. David, wie war's bei dir? Viel gegessen, rein und überlebt?
Viel rein. Irgendwann habe ich dann nach einer Stunde aufgehört zu essen, weil da ging gar nichts mehr. Ansonsten ging es überraschend gut bei mir, gebe ich zu. Ich habe eigentlich immer gedacht, alles klar, wenn du einschläfst, dann guckst halt den Rest morgen und dann gehst ins Bett, wenn du müde wirst. Aber ich habe beide Tage gut durchgezogen, war auch wach und habe alles gut mitbekommen. Da kommt halt auch ins Spiel die Laufzeit. Ich fand das super angenehm, dass halt mal eben nicht 7 Stunden am Stück sind, sondern halt da um die 3. Das geht gut.
Ja, so ging es mir nämlich auch. Muss auch sein, dass halt irgendwie dann sehr viel Spaß gemacht hat, haben wir alle 3 gemacht. Dann auch nebenbei auf dem Discord zu schreiben, also da waren ja echt viele Leute aktiv, ne? Also ich schätze mal schon, dass wir so, weiß nicht, 15, 20 Leute teilweise waren, als ich mal geguckt habe, wer online ist. Klar, irgendwann werden es auch weniger, manche sagen so, okay, nach dem Match bin ich weg. Aber ich fand das ganz cool, das war super entspannt, da war keiner, der irgendwie Stress gemacht hat. Also community-mäßig kann man, außer Chris natürlich, community-mäßig kann man da echt sagen, da haben wir schon vernünftige Leute gefunden irgendwie.
Ja, das definitiv. Hat Spaß gemacht. Das hat richtig Bock gemacht und hat auch dazu beigetragen, dass man quasi noch mehr Spaß hatte. Oder wenn man was nicht gut war, konnte man halt so zusammen leiden.
Das zusammen irgendwie abkotzen, genau.
Ja.
Ja, das war ganz schön. Deswegen, also wenn ihr da mehr von uns wollt oder irgendwie noch mehr mit anderen Wrestling-Enthusiasten euch verbinden wollt, kommt gerne auf unseren Discord. Zum Beispiel wird es jetzt auch in der Beschreibung die Zugangsdaten geben, wie man da drauf kommt. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns wollt, Patreon Steady. Da gibt's auch immer ganz, ganz viel Content, besonders jetzt nächste Woche an dem Samstag. Dann für euch zuerst Raw Cross SmackDown, der Rückblick auf die Woche nach WrestleMania, der dann auch am Sonntag im Freefeed kommt. Und ich würde sagen, damit kommen wir mal zu Mania Nacht 2. Ich weiß nicht, ob ihr es dieses Mal wieder so gemacht habt wie ich und nicht aus Nacht 1 gelernt habt und euch durch die Kickoff-Show quält. Ich habe es wieder gemacht. Und ich glaube, Chris, du auch.
Ja.
Deswegen frage ich mal, und wie fandst du so Booker T, Shucky Ducky Quack Quack, Jerry Lawler, Jerry Lawler's geile Gags?
Also, schlimm. Wirklich schlimm. normalerweise sollte die Kickoff-Show einen ja dazu animieren, dann wirklich einzuschalten und dran zu bleiben und Bock zu haben auf WrestleMania oder auf den Event, der danach kommt. Anscheinend dachten die sich so, hey, WrestleMania gucken die Leute eh. Tun wir denen mal ein bisschen Koks in Kaffee, ne? Reicht ja nicht, dass die eh schon nervig sind? Jetzt können sie richtig frei drehen. Und deshalb fühlte sich das, also diese eine Stunde Kickoff fühlte sich länger an als die ganze Show, die danach kam. weil man wirklich das durchleiden musste.
Ja,
Booker T, als Booker T anfing bei Rhea Ripley, the Rip, boah, ne? Also, da möchte ich den gern treten.
Ja, das ging mir ähnlich. Also, ich weiß nicht, da wirkt so ganz viel fehl am Platz und unkoordiniert. Also, ich denke mal, wir sind schon manchmal heftig bei No Holds Barred oder Watchalongs, aber da wird ja auch einfach nur geredet, um zu reden, was die da machen, ne? Da wird nicht nachgedacht, denn auch teilweise, wenn du so siehst, Booker T sagt irgendwas, JBL guckt ihn an und denkt sich nur, was?
Ja, also, richtig heftig war das bei der Ankündigung von dem Nigerian Drum Fight, ja, wo sie das durchgegangen
sind. Ja.
Und JBL sagt quasi, also jetzt so paraphrasiert so, ja, ich sag da jetzt besser nichts zu, sonst kriege ich nämlich Rassismusvorwürfe auf Twitter so, ne? Also er meint ja irgendwie so, egal was ich jetzt sage, das wird mir auf Twitter dann nur schlecht ausgelegt. Und ich denke so, okay, wir wissen gerade, was in deinem Kopf vorgeht. Ist jetzt nicht das Allerschlauste, was du da von dir gegeben hast, ne?
Da fällt mir ein, das war richtig kacke. Mir ist dann nämlich um 1.55 Uhr einfach komplett das Internet hier zu Hause abgeschissen. Und ich dachte so, das kann jetzt nicht sein. Ich sitze jetzt hier nicht, guck mir 55 Minuten diese scheiß Kickoff-Show an und jetzt ist hier auf einmal finito. Und ich brauchte halt die Kickoff-Show, um mit, ich habe es ja mit Tobi und einem Kollegen geguckt und da kannst du relativ gut synchronisieren, dass du einfach runterzählst, wenn da dieser Countdown eingeblendet wird, dass du genau synchron bist.
Der war nicht da.
Und wir waren halt perfekt synchron. Dann kackt mein Internet komplett ab und ich war irgendwie um 1.59 Uhr dann wieder da, wo dann so die letzten Sekunden des Countdowns waren und dann ging es irgendwie noch. Aber da war ich dann auch auf jeden Fall auch wieder wach. Also, weil ich ganz kurz extreme Panik hatte.
Leben am Limit, ne?
Ja, das war wirklich Leben am Limit. Apropos dazu, wir hatten dann die Eröffnung von WrestleMania. Es wird wieder America the Beautiful performt von Ashland Kraft. War da, war ein Moment. Super. Und dann kam raus Titus O'Neil und Hulk Hogan, die ja schon am Vorabend die Show quasi eröffnet haben, nachdem Vince McMahon es wirklich gemacht hat. Und diesmal haben sie sich gedacht, stimmt, wir haben ja hier Tampa Bay Piratenthema und die kamen als Piraten raus. Und David, du hast auch geschrieben, ich glaube, da hatten nicht alle Leute Bock auf Hulk Hogan, kann das sein?
Ja, also erstmal die Aktion selber, das ist mit dem Verkleiden, ich fand's super.
War dumm witzig.
Genau, war dumm witzig, kann ich halt mit leben, passt. Aber lustiger waren halt wirklich die Crowd-Reactions, dass immer wenn Hogan ging beim ersten Mal schon los, wenn er gesprochen hat, kam halt echt Buhrufe im Hintergrund, die wurden dann runtergeregelt. Dann hat Titus geredet, dann wurde da gejubelt, dann wieder Hogan, wieder gebuht. Und uiuiui, da wusstest du in etwa, was für einen Kredit er mittlerweile bei den Fans hat.
Ja, das fand ich heftig. Chris, wie hat dir das gefallen?
Also, das mit den Piraten hat mir gut gefallen und dass Hulk Hogan ausgebuht wurde auch. Also, ich hatte schon das Gefühl am ersten Tag, dass er ein paar Buhrufe kassiert hat und die waren jetzt noch lauter. Und man hat ihm angesehen, dass es ihm nicht ganz so gefallen hat, die Reaktion.
Ja.
Und das wiederum hat mich glücklich gemacht.
Wir müssen auch dazu sagen, es war generell deutlich lauter, lag aber wahrscheinlich daran, dass irgendwie laut Sicherheitskonzept zwar jeder eine Maske tragen muss, aber gefühlt, würde ich sagen, so 90% hatten keine Maske auf.
Ja, das war echt schwierig. Das hatten wir auch gestern schon angesprochen, in der Review, bei der du nicht dabei warst, die wir mit Olaf gemacht haben. Man ist da vielleicht auch so ein bisschen mit Doppelmoral unterwegs und schaltet dann seinen Kopf irgendwie aus und denkt sich, ja, ich will jetzt hier gerade dieses Fanerlebnis haben. Weil an Tag 1 war es halt schon störend, wenn du da siehst, irgendwie die einen haben die Maske an, die anderen nicht und dann hin und her. War irgendwie, wenn man dann das wieder rational betrachtet, ein komisches Bild, muss ich ehrlich sagen.
Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist halt offene Arena, Durchzug die ganze Zeit. Mich hat es nicht so gestört, es war halt nur einfach auffallend. Oder halt, man ist das nicht mehr gewohnt, gerade wenn halt die Kommentatoren gezeigt werden und du siehst halt, hinter denen war keiner mit einer Maske.
Naja,
das ist dann irgendwie. Es war sehr verstörend, aber man muss halt dazu sagen, es hatte den Vorteil, dass es dadurch wirklich lauter war. Also die Crowd war eh schon bei der ersten Nacht gut dabei. Ich finde bei der zweiten Nacht noch besser. Und du hattest vor allen Dingen einfach gemerkt, wie sehr den Leuten dieses Live-Erlebnis fehlte. Die hatten einfach alle Bock.
Das ja, stimmt. Und dadurch, dass es lauter war, war es auch ein bisschen aerosoliger dann, ne? Kann man auch sagen. Also,
ja.
Das Konzept ist meiner Meinung nach nicht ganz aufgegangen. Da hätte einfach ein bisschen mehr Abstand zwischen den Leuten sein müssen.
Ja, das also halt gerade in diesem Ground-Bereich, in dem Floor-Bereich, hast du gemerkt, die stehen da eng an eng. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber gut.
Aber gut, es ist Florida, ne? Ja.
Kommen wir zum ersten Match, was ja schon insofern Kracher ist, dass es ja ein Match war mit Fiend gegen Randy Orton, auf das sehr viele heiß waren. Haha, Wortwitz. Also ich glaube, wir waren ja alle irgendwie mehr oder weniger gespannt, um zu sehen, okay, was passiert da? Und gerade im Discord war ja auch viel dieses, warum denn ein 1 gegen 1? Kann man da nicht noch eine Stipulation reinpacken? Ich glaube, darauf sollten wir generell noch mal am Ende eingehen, wenn wir darüber sprechen, was da überhaupt passiert ist. Den ersten Entrance der Nacht hat Randy Orton gemacht. Wieder sehr, sehr langsam. Ich finde, den Entrance hätte man auch irgendwie an Tag 1 als Weather Delay nutzen können. Diese halbe Stunde, die da zum Ring kommt. Und dann kam Alexa Bliss raus, die dann den Fiend irgendwie introduced. Und ich glaube, David, du hattest recht mit deiner Vermutung, deswegen würde ich dich direkt zu Wort kommen lassen. Wie fandest du es, wie der Fiend aussah? Wie fandest du es, wie er rausgekommen ist?
Ich fand den Entrance vom Fiend richtig, richtig gut. Also erstmal kam ja Alexa Bliss raus mit dem Funhouse-Musik und dann kam halt der Cut rüber zu einem Tunnel quasi, wo der Fiend war, noch ein verbrannter Montur, ging auf die Kamera zu. Dort gab es dann quasi diesen Wechsel, wo dann das Outfit geändert wurde zu nicht seiner alten Maske, es ist eine andere Maske, aber angelehnt an das alte Outfit und sah sehr gut aus. Ist auch vor allen Dingen deutlich passender als dieses verbrannte Outfit. Und auch der Moment, wo dann Alexa Bliss diese Jack-in-the-Box dreht, eine Kurbel dreht und dann er rauskommt, das war schon verdammt stimmungsvoll und vor allen Dingen so, am Anfang habe ich direkt gedacht, wow, nach zwei beginnt der richtig groß, weil das fühlte sich wie WrestleMania an.
Ja, sehe ich auch so. Chris, wie war das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Das war irgendwie schon direkt ein geiler Moment, womit es dann gestartet ist mit diesem riesen Springteufel-Apparat da, aus dem dann der Fiend rauskam. Man konnte sich dann zwar schon denken, dass es dann mit einer Diving Clothesline losgeht in das Match, ja, aber der Moment. Passend zum
Thema Springteufel.
Was?
Passend zum Thema
Springteufel. Ja,
oh Gott, Karlauer.
Weißt du was, das sind normalerweise die Witze, die ich bringe, ja? Hast du irgendwie meine Witzekiste gefunden, dass du jetzt darauf schläfst? Oder,
Schaki, oder Jerry Quack, Lawler.
Nein, aber als es dann losging, genau mit dieser Aktion, das war schon ziemlich geil.
Ja.
Allerdings war dann auch direkt wieder ein kleiner Downer da für mich. Ich weiß, das ist Geschmackssache und da gehen die Meinungen stark auseinander. Aber ich finde dieses rote Licht immer noch zum Kotzen, muss ich echt sagen. Wir wissen, wie der Fiend aussieht. Kann man auch bei normalem Licht machen, dass man es einfach besser sieht, was da vor sich geht.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Also mir hat auch dieses rote Licht gar nicht gefallen. Finde das störend. Wir hatten jetzt auch schon Matches, wo es einfach nicht da war. Also, belass es doch dabei. Vielleicht so das zu diesem Big-Time-Feeling irgendwas dazu tragen. Hat mir aber persönlich nicht so gefallen. Und wir hatten dann ja eigentlich ein relativ normales Match zwischen den beiden. Was ich übrigens sehr schön fand. Die erste Aktion des Fiend war dann, wo er direkt so nochmal Tribute gezollt hat an Luke Harper, also John Huber, wo er dann dieses Yeah, Yeah, Yeah gemacht hat. Das fand ich sehr schön. Auch später im Match hat er nochmal diese Geste gemacht, wo er die Hände erst zum Mund und dann so auseinander nimmt. Das war irgendwie so ein bisschen was fürs Herz, was mir gefallen hat. Aber sonst war hier ja viel Standard. Also auch so, was die Moves angeht und Abwechslung. Also Randy Orton zeigt irgendwie dreimal diesen Hangman's DDT. Der Fiend zeigt seine normalen Moves irgendwie, die du so hast. No-Sell natürlich auch viel, was ich auch cool finde, was auch zum Fiend passt. Und als es dann schon quasi in Richtung Finish geht, so bei der 5-Minuten-Marke, und der Fiend Orton dann im Sister Abigail hat, ab da wird's ja spannend, weil Feuer steigt vom Ringpfosten empor, man denkt erst, ach, kommt Kane doch schon raus oder ist Hall of Fame vorverlegt. Und dann auf einmal sitzt da Alexa Bliss, David.
Also mal zum Match ganz kurz, ich fand's gut, dass es so kurz war, weil ich hatte nach 2 Minuten Schiss, oh nein, das ist echt ein normales Bray Wyatt gegen Randy Orton Match. Hoffentlich nicht zu lang, es war dann zum Glück kurz und knackig, es war dafür da, um Bray Wyatt zu pushen und bis an den Fiend zu pushen. Und dann kam halt Alexa Bliss aus der Box raus, im komplett anderen Outfit, da erstmal Respekt, das in der kurzen Zeit hinzukriegen. Hatte eine Krone auf und war sehr dunkel, dämonisch geschminkt und dann lief halt von dieser Krone dieser dunkle Saft raus, der halt auch bei Randy Orton eingesetzt wurde in der Vorstory. Und Bray Wyatt schaute sie halt erstaunt an, sie schaute halt sehr böse, er war abgelenkt. Und dieses ganz große Storyline dahinter, also ich fand es halt super, ich denke mal, die Meinungen werden jetzt hier auseinandergehen. Ich fand es grandios, weil bei mir direkt diese 1000 Fragen aufkamen, so, oh, was passiert? Und vor allen Dingen, oh, hinter dieser ganzen mysteriösen Macht steckt vielleicht gar nicht der Fiend, sondern vielleicht ist halt Alexa eigentlich der größere Charakter.
Ja, also muss nämlich sagen, also Alexa Bliss hat dann eben den Fiend abgelenkt. Es gab einen RKO, 1, 2, 3. Der Randy Orton ist weg, hat gewonnen, feiert auch nicht oder sowas, sondern geht. Und dann gibt's hier den Stare-Down zwischen Bliss und dem Fiend. Licht geht aus, beide sind weg. Und dann sind eben diese 1000 Fragezeichen. Chris, wie fandest du das?
Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie ich das fand. das Match selbst fand ich recht enttäuschend. Dafür, dass das alles so groß aufgebaut war. Es war halt weniger ein Match als einfach ein Segment, mit dem die Show angefangen hat, was ich jetzt für WrestleMania eigentlich nicht ganz so geil finde. Aber dieses Segment selbst war dann schon wieder interessant, wie ihr das gerade ja schon gesagt habt. Der Fiend hat das auch gut verkauft, dass er eben trotz Maske halt sehr fragend gucken konnte. So, was ist denn jetzt los? Ne? Sie hat auf einmal die Macht. Und sie hat ja auch dann hinterher quasi das Licht ausgemacht. Sie hat alles bestimmt, was da passiert ist. Ist schon interessant, in welche Richtung es jetzt geht, aber jetzt ganz einfach aus WrestleMania-Sicht fand ich das als Opener fehl am Platz. Das hätte ich dann lieber später zwischendrin gesehen, weil dieses Match oder vielmehr der Event beginnt mit etwas, wo ich keinen Abschluss habe, kein Feel-Good-Moment, kein richtiges Match, nix. Und sitze da fragend und dann geht's über in das Stinker-Match des Abends. Das halt quasi ist so lange dauert einfach, bis dann wirklich diese WrestleMania beginnt. Das fand ich seltsam gesetzt. Ansonsten, ja, ein bisschen später dieses Segment bringen, dann ja, dann wäre es alles okay gewesen, finde ich.
Ich weiß auch noch nicht so, was ich davon halten soll. Also ich finde, das lässt halt sehr viel Raum für Spekulation, was ich ganz interessant finde, weil einmal so, das ist jetzt eine offene Frage, die ich stellen muss. Das war jetzt schon ein Turn von Alexa Bliss, oder? Irgendwie auf eine Art und Weise
in den Feed, nicht unbedingt, oder? Das ist eigentlich eher
das ist eine Ansage.
Eine Ansage, genau. Von wegen, hier mal, ich bin in deinem Schatten gewachsen, während du nicht da warst. Und ich habe jetzt mehr Kräfte gewonnen. Und es ist ja vor allen Dingen, dass halt dieser dunkle Schleim benutzt wurde. Das ist ja das, was bei Wendy Orton passiert ist, wo du einfach dachtest, ja, alles klar, hier, sie hat ja die Kraft vom Fiend, dadurch kann sie halt sowas machen. Aber eigentlich merkst du jetzt so, nee, sie hat ihre eigenen Spielchen gespielt. Und sie hat eigentlich diese Kraft.
Ja, aber warum sollte ihn sie, aber warum sollte sie ihn dann ablenken, wenn die jetzt irgendwie doch wieder zusammen rum?
Aber es war ja kein richtiger Turn. Es war einfach nur eine Ablenkung, weil halt sein Problem einfach war, wegen so, oh, sie ist in meinem Schatten gewachsen, während ich nicht da war, und ist es gleichwertig oder halt größer als ich und hat sich ja selber ablenken lassen.
Der Fiend hat quasi von so einer dunklen Macht gezehrt und hat damit auch Alexa Bliss auf seine Seite bekommen, ist dann aber ja quasi, in Anführungszeichen, gestorben und musste wiedererweckt werden. Und diese dunkle Macht hat sich jetzt anscheinend Alexa Bliss auserwählt, dass sie die Würdigere ist. So habe ich das so ein bisschen auch gesehen.
Ja, und ich habe halt, er dadurch schlagbar war.
Ja, eben.
Also mein Problem ist halt wirklich dieses, ich verstehe noch nicht ganz, warum sie ihn ablenken musste dadurch. Also das hätte man dann ja auch irgendwie anders präsentieren können, aber gut, das wird sich zeigen. Und um nochmal ein bisschen diese Theorie weiterzuspinnen, ich denke halt auch, dass das was mit diesen ganzen, das sind Pentagramme, ne? Dieser Stern da irgendwas.
Ja, aber warte mal kurz, das war trotzdem aber doch eine Ansage, das war nicht einfach so, ich lass dich verlieren, weil du bist doof, sondern klar. Einfach so Kollege, ich hab dich wieder auferstehen lassen und du brauchst jetzt nicht denken, dass du hier der Chef bist, ja?
Ja, denn, vor allem war es halt ja auch, du brauchst mich, um zu gewinnen.
Genau.
Weil
genau.
Ich habe jetzt die Kraft, wenn ich sie dir nicht gebe, verlierst du. Bist du halt nicht genau mehr dieser unsterbliche, unmenschliche Typ. Deswegen ist es ja wichtig, dass Wendy Orton ihn dadurch auch besiegt hat. Weil eigentlich hat er die ganze Zeit No-Sell, bis er halt merkt, wegen so, hör mal, ich kann dir die Kraft jederzeit nehmen und ich kann das machen.
Ja, okay, verstehe ich. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass er halt mit diesem komischen Pentagramm da zusammenhängt, weil daraus wurde ja auch irgendwie der Fiend wiederbelebt, wo dann Alexa damals bei Raw auf dem Boden saß. Die sind jetzt da überall auf der Kiste drauf, sind ja auch auf diesem Deckel, wenn der Fiend da rauskommt. Also irgendwie das, also ich denke halt schon, sie wird die Kontrolle über ihn haben. Und was ich irgendwie schön finde jetzt, oder was ich jetzt daran wieder merke, man kann da so viel rumspinnen. Und das weckt auf jeden Fall Interesse, weil man wissen will, wie geht's weiter. Man hofft natürlich auch, bitte verkackt's nicht. Ja. Das ist natürlich auch die Gefahr. Aber ich fand's erstmal spannend, bin trotzdem bei Chris, dass ich sagen muss, es waren halt zwei Matches, die jetzt nicht diesen typischen Opener-Charakter haben. Wenn du so denkst irgendwie wie an Rollins, Finn Balor und The Miz um den IC-Belt oder sowas.
Oder wie gestern, Lashley gegen Drew McIntyre.
Ja, genau, sowas irgendwie, wo du dann sagst, ich bin jetzt direkt drin. Und es wurde ja schon angesprochen, wir hatten dann nämlich auch noch mal ganz kurz, bevor wir zum tollen Stinker-Match kommen.
Ich will dir auch ganz kurz reingrätschen, Kai, ja, weil mir das wichtig ist. Du hattest gerade gesagt, sie hat die Macht über ihn. Nee, ich glaube, das ist nicht über, das läuft nur durch Alexa Bliss, das ist nicht sie selbst, das ist diese Macht quasi, die durch sie spricht gerade. Die dann quasi sagt so, Freundchen, du stehst hier unter meiner Fuchtel. Es gibt vielleicht auch Gründe, dass ich dich zurückgeholt habe und du brauchst mich. Also ich glaube, da sollte man noch nicht sagen, das ist Alexa, die okay das steuert. Ich glaube, sie wird nämlich auch gesteuert dadurch etwas Höheres quasi. Aber
ja, das ist natürlich auch Spinnerei. Die Transformation optisch hast du ja auch gesehen.
Ja.
Das war ja eben, das hat ja nichts mehr mit Alexa Bliss zu tun. Nun hat sie die Rolle super gespielt. Also
ich, ja, absolut.
Also das der sowieso, Blick, ne? Der war Killer. Also
das war generell schon dämonisch. Also wie das dieser Shot mit, sie sitzt da und hat die Augen so so halb aufgerissen mit den Kontaktlinsen, da läuft diese schwarze Suppe runter. Das war ein heftiger Shot.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, dass wir dann wieder Backstage irgendwie unsere Hosts gesehen haben, Tardis O'Neill, Hulk Hogan, die dann irgendwie da noch standen, mit Eric Bischoff geredet haben. Bailey kam auch noch dazu, die wir später auch nochmal sehen werden. War da, braucht ehrlich gesagt kein Mensch, meiner Meinung nach. Und apropos braucht kein Mensch, willkommen zum Match um die WWE Damen Tag Team Titel. Die Sieger aus Nacht 1, Natalya und Tamina, kämpfen gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Jupp, das ist halt auch krass irgendwie, dass man dann bei der Story um Fiend und Randy Orton erst zum zweiten Mal einen Mord zelebriert hat. Den ersten hatten wir ja schon am Vortag, den man da zelebriert hat, mit dem Splash von Tamina. Da auch nochmal alles Gute von mir. Ja, also man könnte auch einfach nur vorlesen, alles, was im Discord geschrieben wurde, wie schrecklich das Match war. Ich frage trotzdem mal, David, war nicht Match of the Night, oder?
Es war auf jeden Fall willkommen bei Botchamania. Also die ersten Minuten, da war ja, es wurde ja alles gebotcht. Wir haben ja sogar hinbekommen, dass wir einen Tag gebotcht haben. Es war halt schrecklich. Also du weißt halt auch, eine Tamina, die komischerweise over war bei der Crowd, war zumindest diejenige mit den meisten Reaktionen.
Habe ich da auch gefragt, sitzen da Leute im Publikum, die fürs Chanten bezahlt werden?
Das kann gut sein.
Ich habe damals Nia Jax gegen Alexa Bliss gesehen und die Leute sind halt auch auf Nia Jax komplett abgefahren in dieser schlechten Mobbing-Storyline, wo halt man sich halt auch an den Kopf gefasst hat eigentlich.
Okay, aber auf jeden Fall, sie war halt over. Generell muss ich noch sagen, habe ich auch in Discord geschrieben, WrestleMania-Regel Nummer 1 seit Jahren ist, Frauen müssen überschminkt sein. Das kann auch einfach sein, dass im Backstage-Bereich irgendwelche von Simpsons Schminkschrotflinten rumstehen. Das ist Wahnsinn. Also naja, Jax hatte irgendwie Glitzer im Gesicht, Shayna Baszler sah aus wie beim Christopher Street Day. Das war schon alles schwierig beim Reinkommen und dann geht das Match los und das war halt grottig. Das war vor allen Dingen auch viel zu lang. Und ich will auch gar nicht auf die Moves eingehen und so weiter. Am schlimmsten war es der Moment, wo halt Jax da stand und dann Tamina reinkam. Und du einfach nur dachtest, nee, bitte nicht. Und dann, bitte doch. Und dann ging es halt weiter. War nicht doll, war schwierig. Das Match war auch viel, viel zu lang. Es war das zweitlängste Match auf der Card, auf einer Card, die im Übrigen viel zu kurz war. Wenn du vergleichst, in der ersten Nacht, und vielleicht war die Nacht das halt auch besser, bei der ersten Nacht hast du halt gleich 4 Matches, die über 14 Minuten waren. In der zweiten Nacht eines. Alle anderen waren viel, viel kürzer. In der ersten Nacht hatte man eigentlich immer 10 Minuten war halt die Marke und hier nichts. Aber Hauptsache bei diesem Match hier 13 Minuten 55, wo du eigentlich nach 5 Minuten schon dachtest, ja, bitte lass zu Ende sein. Da gab es doch den schönen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt ist der Pin und dann kommt Tamina und unterbricht den. Du hast einfach nur gedacht, warum? Lass ihn doch durch, dann ist das vorbei. Nee, ganz schwieriges Match. Es hat auch keinen interessiert. Du bist ja nicht involviert. Du wusstest, wie das ausgeht. Als wenn Natalya irgendwie einen Titel gewinnen würde. Nee.
Chris.
Ja, das war alles sehr schlimm. Aber ich fand, es war nicht so absolut grauenerregend wie davor die Nacht, das Damenmatch.
Das ist wahr.
Also ich fand, es war wirklich, es war schlecht. Es war nicht einer WrestleMania würdig. Und es war wirklich viel, viel zu lang, wie David schon sagte. Aber es war tatsächlich an sich so von der Qualität, nicht von der Länge her, war es erträglicher, als ich befürchtet hatte. Dennoch,
ist das es jetzt ist positiv? Irgendwie ja. Ist das was Positives, wenn man sagt, war nicht ganz so scheiße?
Ja, geht so, ne? Aber es ist trotzdem, ich betrachte das als persönliche Beleidigung, dass die fast 15 Minuten kriegen und danach Owens gegen Sami Zayn in unter 10 Minuten abgefrühstückt wird und der Fokus dabei auf so einem Influencer-Ekel liegt eigentlich die ganze Zeit. Also da möchte ich den Verantwortlichen gerne mal schön den Mittelfinger zeigen.
Ich glaube, man hat ja hier so ein bisschen versucht, dieses Battle of the Monsters, nenne ich es mal, zwischen Tamina und Nia Jax darzustellen, wo dann auch Nia Jax mitten im Match meinte, so I'm King Kong, Bitch.
Oh Gott, das war so, oh.
Das war so, ja, okay, komm, mach halt.
Ist sie nicht eher Botchzilla?
Ja, ja, wirklich. Wo dann Shayna Baszler hatte so ein paar gute Aktionen. Ich finde aber immer noch, die wird runtergezogen. Zum Beispiel diese eine Sache da mit dem auf dem Knöchel treten von Natalya, das sah ganz okay aus.
Auch das Knie war gut.
Ja, genau, das Knie zum Beispiel. Generell Baszler, die halt immer wieder den Knöchel irgendwie bearbeitet und Submissions ansetzt. Es gab ein, ich nenne es mal Slam von Tamina gegen Nia Jax. Das hätte ich mit David besser hinbekommen. Das haben wir auch im Discord festgestellt.
Du hättest mich höher bekommen, ja.
Ja, also, ja, dann hatten wir irgendwie noch so ein, im Finish war es dann eben so, Natalya hatte Nia Jax im Sharpshooter, die auch nicht mal legal war, Nia Jax zu dem Zeitpunkt. Shayna Baszler kommt rein, macht den Griffuda Clutch und dann sehr, sehr schnell ist dann Natalya K.O., Match vorbei, nach 14 Minuten. Es hatte halt so ein paar Momente, die waren echt nicht verkehrt, um mal was Positives zu sagen, aber man hätte es halt mindestens, wenn man jetzt noch nett ist, mindestens um die Hälfte kürzen sollen.
Ja, staucht das Ding auf 5 Minuten, dann passt es.
Meine kurze Frage ist mir jetzt, fällt mir schon Zeit auf, dass die Ringrichter gar nicht mehr den Arm heben und fallen lassen bei diesen Manövern, sondern einfach dann direkt gucken und das Match beenden. Meint ihr, das hat was damit zu tun, dass sich das einfach durch die UFC auch durchgesetzt hat, dass dann ganz schnell auch die Submissions beendet werden, wenn einer nicht mehr abklopfen kann?
Das ist eine gute Frage, weil das ist ja schon länger so. Und ich habe mich auch schon mal in irgendeinem Podcast drüber beschwert, weil, also, ich mag ja diese, nennen wir es mal, Spannung. Letztendlich ist es auch immer, ich lasse ihn zweimal fallen, beim dritten Mal ist es dann doch noch und dann wird richtig ausgerastet und sich nochmal hochgehulkt. Aber ich fand es auch irgendwie besser, weil es ein bisschen was zur Dramaturgie beigetragen hat.
Es ist vor allen Dingen glaubwürdiger. Also dieses mit den zweimal runterfallen, beim dritten Mal doch nicht, Hulk ab und so, war halt in den 80ern, 90ern cool, aber hier wirkt es halt deutlich realer, Entschuldigung, deutlich realer, weil bei UFC oder sonst was, wenn du jemanden in einem richtigen Aufgabegriff hast, der geht da sofort K.O. Das dauert halt eben nicht so 30 Sekunden oder eine Minute oder so, nein, du gehst dann halt wirklich schnell K.O. und das unterstreicht eigentlich einfach, wie stark dann dieser Griff ist und dass sie halt kurz schauen, oh, ist K.O., ich heb mal kurz den Arm, passiert nichts, okay, die ist weg, das war's. Das finde ich eher, macht es realistischer.
Sehe ich genauso wie du. Ich habe mich halt jetzt nur gestern mal wieder gefragt, ob sie das wohl genau deshalb gemacht haben, weil eben einfach, UFC halt relativ präsent ist in dem, wie das dann läuft eben Submission oder bei einer echten Submission dann.
Es wäre auf jeden Fall passend. Ich möchte noch anmerken, es ist halt eigentlich auch nur frecher, wenn halt das Match 13 Minuten 55 oder 14 Minuten kriegt oder was auch immer. Und eine Bailey, die eben ehemals Champion war, muss dann halt Murks Backstage machen.
Ja, da kommen wir nämlich später nochmal drauf zu dem tollen Segment mit Bailey. Aber Chris hat es gerade schon angesprochen. Ein Match, von dem wir uns ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise was erhofft haben. Und zwar haben wir das Match Kevin Owens gegen Sami Zayn. Wir haben ja schon in der Preview angesprochen, der Aufbau war jetzt irgendwie nicht wirklich geil. Logan Paul hasst nur wie die Pest. JBL darf hier noch mitkommentieren, der neue, frisch gebackene Hall of Famer. Es ist schwierig. Also ich sag mal, dafür, dass die Fehde irgendwie so ein Quatsch ist, gefällt mir das Videopackage, was sie dazu gemacht haben, extrem gut. Das ist irgendwie cool, das hat seinen eigenen Stil. Ich mag das, ich mag auch diese irre Art von Sami Zayn. Der spielt das irgendwie ganz, ganz cool, obwohl die Story ja viel Quatsch auch ist. Kommt hier raus. Es ist übrigens sehr schön, dann wieder Fans zu hören, die dann bei Sami Zayn auch mitsingen. Logan Paul kommt raus, wird ausgebuht. Kevin Owens kriegt einen riesigen Pop. Und das Match startet. Chris, wie war da dein Empfinden? Hast du dich gefreut, Logan Paul zu sehen? Du bist ein großer Fan, habe ich gehört.
Ja,
du bist so sein Bruder.
Hör mal, Ernie, ne? ganz ruhig hier. Logan Paul, hätte halt wirklich nicht gebraucht. Also das einzig Positive, was man daraus ziehen kann, ist, dass selbst, es sind mehrere positive Sachen, dass die Zuschauer ihn ausgebuht haben, größtenteils, fand ich schön, und dass WWE tatsächlich wusste, dass der vielleicht nicht ganz so gut ankommt, ja, aber ihn trotzdem da so präsent einzusetzen, der Typ hat halt vieles an dem Match tatsächlich versaut, ohne viel zu tun, weil WWE einfach wieder so buckelnd vor irgendeiner prominenten Person da dann während des Matches immer wieder auf den Vogel da schneiden musste. Und das hat mich extrem genervt. Das hat einfach den Fokus von Owens und Zayn weggenommen auf den Kackvogel da. Und das schlimm, wirklich schlimm. Das Match selbst weniger schlimm, aber auch nicht so gut, wie ich gehofft habe. Also wir haben ja, glaube ich, alle gesagt, gib den Jungs Zeit und das wird richtig geil. Und es wäre wahrscheinlich auch richtig geil geworden, wenn sie mir Zeit gekriegt hätten. Aber so, es war zu kurz. Das kam dann einfach nicht wie diese Schlacht rüber, die man sich erhofft hatte und die man auch schon gesehen hat von den beiden. es fehlte was. Es fehlte einfach was. Aber du hast mich ja nach dem Anfang gefragt und den fand ich gut, dass Zane quasi direkt in die Pop-Up-Powerbomb läuft und Kevin Owens da kurz einen Prozess machen will und ihn auch noch mal auf den Apron slammen. Das hatte ein bisschen was von dem Aufeinandertreffen der beiden bei NXT damals und das hat mich dann schon gefreut.
Ja, das ging mir da eigentlich ähnlich. Also ich finde, du hast schon gemerkt, dass sie versuchen, in diese 9 Minuten, die es ungefähr ging, so viele harte Aktionen, gute Aktionen reinzupacken, wie es geht. Und also vor den beiden ziehe ich absolut meinen Hut. Die haben sich da wirklich nichts geschenkt. Die haben heftige Sachen gezeigt. Neckbreaker aufs Knie, irgendwelche Suplessen auf den Apron, generell Moves auf den Apron. Da war ja nie wirklich Pause drin. Die haben ja immer das Nächste gemacht. Eine harte Aktion nach der anderen. Da hatte ich meinen Spaß mit. Nur der Zeitfaktor war halt irgendwie störend. Wie geht's dir da, David?
Ich muss erstmal Chris ein bisschen widersprechen. Er sagte richtig, wir haben alle mit einer Schlacht gerechnet. Diese Schlacht habe ich direkt bekommen. Also so wie es das losging, das war knallhart, wie du schon richtig sagst, die Aktionen, da waren teilweise richtig üble Nummern dabei, die auch schief gehen können. Auch so Situationen wie auf dem Turnbuckle, dass die sich da gegenseitig die Headbutts um die Ohren hauen und einfach nur ausrasten. Das wirkt halt wirklich intensiv. Ich war richtig drin. Mein Problem war halt nicht das Match selber, weil das fand ich wirklich gut. Das Überblenden zu dem guten Influencer geht mir tierisch auf die Nüsse, weil man dadurch sogar ein paar Moves verpasst hat. Muss man nicht haben, aber das Match selber war richtig, richtig gut. Ich hatte Bock, ich war dabei, ich habe gedacht, wow, wie geht das aus? Was machen die als Nächstes? Dann kam auf einmal das Ende.
Richtig,
das war mein Problem.
Es hat der komplette dritte Akt gefehlt und da dadurch ist es auch keine richtige Schlacht gewesen. Es fehlt
es war bis dahin war es halt für mich eine Schlacht und ich habe einfach nur gedacht, ja, alles klar, das ist jetzt ungefähr die Hälfte so zeitlich. Die werden das noch länger machen, hätten die wahrscheinlich 18 Minuten bekommen, wie gestern Lashley gegen McIntyre oder so, wäre das wahrscheinlich fantastisch geworden. Aber es war halt wie so ein Cut. Das war auch nicht so, dass das Ende irgendwie eingeläutet wurde, sondern es kam halt einfach.
Da haben wir anscheinend verschiedene Definitionen. Also für mich war es ein intensiver Kampf bis zu dem Zeitpunkt. Und es hat eben die zweite Hälfte gefehlt, um es zu einer Schlacht dann wirklich zu machen, dass es da ausartet. Aber was ich noch unbedingt sagen möchte, es hat einfach noch mal gut getan, ein richtiges, auch ausgeglichenes Match mit Sami Zayn zu sehen, weil der eben ein verdammt guter Wrestler ist und viel zeigen kann. Und er wurde in den letzten Monaten ja eigentlich immer als ziemlicher Hyopie dargestellt, der nur auf die Fresse kriegt, was mir immer so ein bisschen das Herz gebrochen hat. Und jetzt dann halt eben bei WrestleMania die beiden gegeneinander, die sich dann wenigstens einen wirklich ausgeglichenen, harten Kampf liefern und man nochmal sehen konnte, dass Zayn eben ein Wrestler ist und kein absolutes Weichei, was nur auf diese Verschwörungsschiene reiten kann. Ja, aber
es hat ja auch super funktioniert.
Fehlte was.
Die Crowd war dabei. Es hat ja eigentlich alles geklickt, aber das war halt, wie du halt richtig sagst, es fehlt halt so ab der Hälfte wurde abgeschnitten. Und ich kann generell hatte ich bei dieses, Entschuldigung, bin sofort fertig. Generell fand ich bei Nacht 2 hatte ich fast immer das Gefühl, irgendwie fühlt sich das abgeschnitten an.
Ja,
also bei ganz vielen Sachen, die ganze Zeit immer so, als wenn die einen Zeitdruck hätten, die Matches, wie gesagt, die waren viel, viel kürzer als in der Nacht 1, weil auch vom Booking her war das ganz oft so, oh, auf einmal Ende, oh, auf einmal Ende, oh, auf einmal Ende.
Ja, ganz genau. Und das ist umso unverständlicher. Jetzt nicht nur, weil davor die Frauen da 15 Minuten fast gekriegt haben. Es waren halt auch noch andere Stellen, ja, wo man die Zeit hätte herbekommen können. Mhm. Es wurde viel zu viel Werbung gemacht, ja. Okay, sie wollen Geld verdienen, ja, aber hätte man ein bisschen kürzen können, ja. Und es war dann ja auch noch so, dass dann halt einfach unsinnige Segmente gezeigt wurden, die hätte man sich sparen können. Und dann halt auch hinterher so Sachen wie Earlier Tonight. Ja, leckt mich doch. Warum muss ich das denn noch mal sehen? Ich schaue WrestleMania, ich kriege das mit, ja. Und wenn ich dann erst später einschalte, dann gucke ich mir halt das davor halt später noch mal an und hole das nach. Ich muss nicht dran erinnert werden, was vor einer Stunde war. Und das ganz bestimmt nicht über gefühlt 10 Minuten.
Vor allen Dingen, weil die es bei Nacht 1 halt nicht gemacht haben. Nacht 1 war ja vom Timing her richtig gut gemacht. Und ich verstehe halt auch nicht, warum. Es fühlte sich wirklich so an, als würde man irgendwie durchwaschen durch die Sendung. Irgendwann haben wir auch geschrieben, vorhin so, oh, das geht aber alles schnell. Das ist eigentlich was Positives. In dem Fall war einfach so, das Wrestling stand halt oft nicht im Fokus zeitlich, sondern halt die ganzen Segmente, wenn du die zusammenrechnest, das wäre so viel Zeit gewesen, die du verteilen hättest können und wahrscheinlich viel bessere Matchqualität gehabt. damit.
Ja, man muss ja auch sagen, also bei Nacht 1 hatten sie zwar auch dieses hier nochmal einen Rückblick auf Lashley gegen Drew McIntyre oder sowas zum Beispiel. Das gab es zwar auch und auch Werbung, aber es ist halt so, wie Chris gesagt hat, hier war es nochmal gefühlt viel, viel mehr. Und gerade dadurch, dass sich die Matches hier alle so kurz angefühlt haben, ist dir das nochmal mehr aufgefallen, dass du gesagt hast, ey, hier können wir die Zeit doch eigentlich hernehmen.
Moment, die fühlten sich nicht kurz an. Es ist wirklich, wenn du die Zahlen guckst, es war viel, viel kürzer.
Ja, nein,
die Matches sind im Schnitt ein Drittel kürzer als eine Nacht davor.
Ja, also ja, anfühlen war falsch, weil sie ja faktisch kürzer waren. Nur es ist halt hier einem irgendwie dann durch dieses Ganze hin und her nochmal krasser aufgefallen. Du merkst dann, die Matches sind kürzer, dann siehst du irgendwie die Werbung und denkst dir, das kann doch nicht sein. Also ja. Da sind doch die Timeslots, die man irgendwie da rausholen kann. So dieses, was gestern bei WrestleMania passiert ist, das ging doch bestimmt auch seine 3-4 Minuten. So, und dann streicht da so ein paar Sachen raus. Ich erwarte jetzt hier auch nicht, so von mir aus, so, dann gibt Sami Zayn und Kevin Owens keine 18 Minuten, dann gibt denen aber 14. So, weißt du, 5 Minuten machen ja viel aus. Und das habe ich irgendwie bei mehreren Matches gehabt, da werden wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Also das wäre irgendwie so ein Problem, was ich ganz häufig hatte. Kevin Owens hier macht den Sack zu, was ich irgendwie auch mochte, dass dann JBL noch das Match von den beiden angesprochen hat, was wir mal bei Battleground 2016 hatten. Das war eigentlich ganz cool. Ich fand's auch schön, dass Kevin Owens hier nochmal den Ansatz vom Package Piledriver gezeigt hat, um so ein bisschen nochmal auch so die Indie-Fans zu bedienen, der natürlich nicht durchgeht, sondern gekontert wird. Das fand ich ganz schön. Sami Zayn hätte vielleicht den Sieg holen können, weil bringt den Helluva Kick ins Ziel, geht aber für den zweiten, was dann zu einer Kontersequenz von Owen führt mit Superkicks, Stunnern, dem Sieg.
Der Helluva Kick war auch extrem geil, oder?
Der ist generell extrem geil.
Wo er erst die Clothesline da in der Ecke kassiert und Owens läuft zurück und will das nochmal machen, aber Zayn no-sellt das und rennt direkt hinter ihm her und verpasst ihm da dann in die Ecke den Kick. Also das sah schon extrem cool aus.
Ja, dann haben wir nämlich noch am Ende dann natürlich kriegt er seinen Moment, Logan Paul kommt rein, hier gerät mit Sami Zayn aneinander, nennen wir es mal feiert mit Kevin Owens. Kevin Owens ist Kevin Owens, den lieben wir. Guckt sich seine Hand dabei an, denkt mir so, sag mal, was willst du von mir? Zeigt noch den Stunner. Damit haben wir auch, glaube ich, alle gerechnet. Ich glaube, Chris sogar nicht, wenn ich mich an die Bonusfragen richtig erinnere.
Das war gar nicht die Bonusfrage, glaube ich, oder? Wir sind dann auch gar nicht drauf eingegangen. Eieiei, was sind wir denn für Menschen hier, ja? Das ist ja, also, wir haben, wie wird Logan Paul eingesetzt, hatten wir. Du hast gesagt, also du kriegst auch keinen Punkt, Kollege, ne? Er kostet Zayn den Sieg. Ja,
ja, okay.
Ich habe gesagt, er kostet Zayn den Sieg und er feiert mit Owens. Und David hat das richtig tatsächlich vorausgesagt, als einziger. Er hat gesagt, er feiert Owens und kassiert dann einen Stunner.
Ja, ja. David ist schlau, im Gegensatz zu uns.
Ja, ich sag nur The Fiend.
Ja, genau, stimmt. Er sagt nur The Fiend. Ja, ich glaube aber auch übrigens, das werde ich noch bei anderen Matches sagen, ich gehe davon aus, das wird nicht das letzte Match der beiden gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass das noch weitergeht.
Das kann
ich gut sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die WWE vor allen Dingen dahinter steht. Das ist so ein bisschen mein Problem, weil es sagt halt schon viel aus, wenn die so wenig Zeit kriegen.
Ja, aber dann spricht es ja gegen jedes Match, weil kein Match gefühlt Zeit bekommen hat.
Ja, ich glaube auch, dass viele Matches einfach nicht so mit langen Plan dahinter sind.
Ja, also es wird sich echt zeigen. Also ich sag mal, das hier war, was es war. Ich hätte gern mehr gehabt. Gab's leider nicht. Letztendlich, Logan Paul wird da für gewisse Aufmerksamkeit suchen. Ich hab's schon Chris erzählt, heute Morgen dann irgendwie auch, hab einen Arbeitskollege geschrieben, oh ja, irgendwie Logan Paul war ja beim Wrestling, spricht nicht für meinen Arbeitskollegen, dass der Logan Paul folgt. Das ist aber ein anderes Thema. Das wollen sie damit erreichen. Ja, gut, dann kriegen sie halt irgendwie eine erreichende Zielgruppe an sehr, sehr dummen Leuten, meiner Meinung nach. Ey, sollen sie machen, viel Spaß damit. Auch was wieder in Richtung Bonusfrage geht, wo jetzt bestimmt große Streitigkeiten auslösen. Und zwar, wir hatten ein Backstage-Segment mit Matt Riddle, erst mit dem Great Khali und Ranjit Singh. Und dann natürlich, wenn sie schon irgendwo im gleichen Gebäude sind, müssen sie aufeinandertreffen, kommt noch RVD dazu. Die zwei Stoner unter sich und Great Khali ist auch dabei. Chris, wie viele Stoner-Anspielungen gab es denn? Oder war es einfach alles eine große?
Das können wir jetzt natürlich, ja, das ist eine Definitionssache, ne? Also allein jetzt in dem Segment würde ich sagen, also es gab die Blättchen, ja,
klar,
die dann kamen. Dann gab es den Redeschwall von Matt Riddle. Es gab vollkommen bescheuerte Vorschläge, die sich kein Mensch, der nicht gerade stoned ist, ausdenken könnte.
Es gab das mit der Hand von Great Khali.
Und ganz genau, es gab natürlich den alten Drogenwitz Nummer 1 mit der Hand. Das sind schon mal 4. Und man könnte natürlich dann hinterher wieder diese komischen digitalen Vögel noch dazu zählen, als er dann bei seinem Entrance war. Das weiß ich jetzt nicht. Wir hatten auf jeden Fall, Moment, du hattest gesagt 3, David hat gesagt 3, ich habe gesagt 4.
Ich würde sagen, es waren schon 4. Bin ich ehrlich.
Ja, nehme durch.
Ich gebe mir mal den Punkt. Das ist nämlich auch der erste in den Bonusfragen, ja. Wir können übrigens noch sagen, bei
ja, David hat doch einen.
David hat ja auch vorhin einen gekriegt. Das ist der erste für mich bei den Bonusfragen.
Ach so, okay, ich habe 2
diese beiden Tage.
Ich habe auch den Fiend richtig gehabt.
Nee, die Bonusfrage beim Fiend war, wie wird Randy getötet?
Ach so.
Ach, da waren wir verdammt alle falsch.
Bei den Frauen?
Bei den Frauen hatten wir keine. Du liegst aber in Führung über die letzten 2 Tage.
Ja, gut.
Also es steht David 3, Kai 2, Chris 1.
Ja. Hatten wir nicht irgendwas so, verletzt nachher Jax jemanden?
Das hatten wir als Spaß, hatten wir das gesagt, ja.
Ja.
Aber so ein richtiger hatten wir da nicht. Nee, das hatten wir genauso rausgelassen wie beim ersten Tag, weil es halt einfach nur da war, ne?
Genau, aber du hast es schon angesprochen. Es ging nämlich darum, Riddle hatte dann auch den Entrance bei den Vögeln, heißt, unser nächstes Match ist dementsprechend Riddle gegen Sheamus um den US Championship. Da haben wir uns ja auch in der Preview so ein bisschen was von versprochen, insofern, dass wir gesagt haben, hartes Match, wir wollen irgendwie eine andere Seite von Riddle sehen, wir gönnen es aber auch Sheamus. Haben wir da bekommen, was wir wollten? David?
Definitiv. Also zumindest im Match selber, ich fand, das fällt unter Schlacht. Das war super intensiv. Es war für mich bis dahin auch das Match des Abends. Es hat richtig Spaß gemacht. Es gab knallharte Aktionen. Es war vor allen Dingen halt Sheamus immer derjenige, der mit diesen starken, kraftvollen Aktionen durchkam. Riddle versuchte im Grunde genommen mit einem jungen Leichtsinn, ungestürmten Leichtsinn, sagen wir mal so, ja, ist er auf den Gegner gestürmt, sich so durchzusetzen. Es war auch ein ständiges Hin und Her, was mir sehr gefiel, und Riddle wirkte auch sehr, sehr verbissen. Ich kann da nicht viel meckern bei dem Ding. Es war halt auch von der Länge her passte es war intensiv, es hatte einen fantastischen Finish, und ja, von mir gibt's da Daumen hoch und einen zufriedenen David.
Chris, wie sieht's bei dir aus?
Ja, gehe ich relativ so mit konform, was der gute David da gesagt hat. Das war für mich das erste Match, was mich richtig abgeholt hatte tatsächlich. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Owen Zane war schon gut und okay, ja. Aber es fehlte einfach was. Das war nicht ganz das, was man sich erhofft hatte oder wo das Potenzial für da war. Und hier, das hier hat halt geliefert einfach. Und ich hatte wirklich von Anfang bis Ende richtig Spaß, und das Match selbst und die Story, die es erzählt hat, war eben auch auf diese Zeit mit etwas über 10, knapp 11 Minuten dann auch ausgelegt. Und ich mochte auch die Geschichte selbst, die ja schon in diesem Segment mit AVD so ein bisschen angefangen hat eben. Riddle steht da und labert da alles zu, und AVD sagt dann, ja, hier wegen deinen Vorschlägen, ich kümmere mich da schon drum. Konzentrier du dich erstmal auf dein Match, ne? Und so hat es dann ja auch angefangen, eben der alte Stoner, der geht da relativ, unbeflissen in seine Titelverteidigung rein und kriegt halt erstmal aufs Maul von Sheamus, der halt wirklich voll fokussiert ist und da die Kontrolle übernimmt, und Riddle muss erstmal richtig dieses Match annehmen für sich, bis er dann auch reinkommt, und dann wird es auch immer intensiver und sie steigern sich. Aber Sheamus kann eben dann doch zeigen, dass er der Fokussiertere ist und dann eben auch mit einem richtig gut platzierten Bro-Kick den Sieg hinterher holt. Also Das hat alles gepasst, hat richtig Spaß gemacht. Das wird vermutlich auch nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden
das
gewesen
ich
sein.
Auch. Ja.
Und da kann man echt was mitmachen. Also man weiß, sie funktionieren im Ring. Das haben sie hier wieder gezeigt. Das war auch noch um einiges besser als das, was man von den beiden bei SmackDown gesehen hat. Es kann eben auch storytechnisch da noch was kommen. Und auch selbst sollte Sheamus jetzt einfach nur diesen Moment, den ich ihm absolut gegönnt habe, weil er super verdient ist, bei WrestleMania bekommen haben und dann hinterher den Titel wieder abgeben an Riddle, kannst du halt da was Tolles draus machen, einfach weil Riddle eingesehen hat, okay, ich muss mal aus meiner Kiffer-Bro-Phase hier rauskommen. Das hier ist kein Kindergarten mehr, ja. Ich bin im Main-Roster, das war ein WrestleMania-Kampf, den ich mir da auch mit selbst verdödelt habe. Und jetzt wird ein intensiverer Riddle gezeigt. Da hatten wir ja schon so ein bisschen spekuliert bei der Preview, ob das da dann der Auslöser sein kann. Und ich würde mich freuen, wenn es dann tatsächlich so ist. Und Riddle und Sheamus, beide mit geiler, richtig harter Offense, die da aufeinander gekracht ist, haben eine gute Chemie. Tolles Match.
Auch sagst, ist, glaube ich, wichtig, gerade dieses Endbild. Man ist natürlich Zufall, dass Riddle blutet wie sonst was am Mund. Aber er hat das super verkauft, dieser Blick, wie er anschließend Sheamus angeschaut hat. Das war ja eben nicht dieser chillige Riddle, sondern wirklich, der war wütend. Der war richtig angepackt, angepisst. Und ich glaube, die Verantwortlichen werden auch gesehen haben, oh, das funktioniert gut und da geht noch mehr. Das ist auch ein gutes Money-Match, du kannst den Riddle gut aufbauen. Und mir gefiel halt wirklich dieser Schlussmoment super, wo da halt Sheamus quasi auf den Verlierer runterblickt, der halt einfach nur wütend ist, blutet und das sah halt schon sehr böse aus.
Das Blut hat auch gut dazu gepasst, meiner Meinung nach. Also auch wenn es, glaube ich, richtig scheiße wehgetan hat, so ein Stiefel ins Gesicht, der macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Aber es hat irgendwie gepasst, um diese Verbissenheit von Riddle zu zeigen, gerade bei diesem schweren Atmen, wo auch das Blut so dann dabei halb gespuckt hat, das mochte ich. Um noch ein paar Sachen einzugehen, die im Match passiert sind, was ich ganz witzig fand, dass Riddle dann den Jackhammer zeigt und hat sich dann wirklich anscheinend ein großes Vorbild an Goldberg genommen und hat dann gesagt, ja, beim ersten Mal botche ich den so halb und schaffe es schnell, das hochzuheben.
Der war gut.
Also anscheinend großer Fan der Goldberg-Undertaker-Paarung aus Saudi-Arabien. Also ich daran Beispiel genommen, das fand ich ganz witzig, auch wenn es natürlich nicht Absicht war. Ich mochte dieses Knie von Sheamus, was ganz heftig aussah.
Oh, wo sich Riddle da reingeschwungen hat.
Genau.
Das sah richtig gut aus.
Das fand ich ganz stark. Ich finde, du hast gemerkt, manchmal war das Match so ein bisschen holprig an manchen Stellen. Das war nicht immer ganz rund. Das hast du dann auch zum Beispiel gemerkt, wo es den White Noise geben sollte, den sie eigentlich gut aufgebaut haben vom Top Rope. Und das hat schon gesehen, Sheamus steht halt auf diesem zweiten Ding und muss aufs dritte Seil hoch, also nach ganz oben, hat aber schon Riddle in dieser White Noise Position. Habe ich mir gedacht, wie macht das jetzt?
Weißt du, was das war? Er war ja hinten positioniert, ne?
Ja, genau.
Da quasi erst für irgendeinen Suplex, der dann runterkommen sollte, ja. Und ich glaube, er hat ganz einfach vergessen, bevor er ihn richtig da schultert, sage ich mal, ja, oder vielmehr an seinen Rücken presst, dass er vorher mit den Beinen nach vorne muss. Und das hat halt nicht mehr funktioniert.
Ja,
normalerweise
hätte er den
nämlich auch nicht vom obersten, sondern wahrscheinlich vom mittleren Seil gesprungen, wo er mehr Halt hat, ne?
Ja, es wirkt ja auch so, als wenn beim Suplex angesagt wurde von, nee, warte mal, das ist ja gerade der falsche Move. Ach so, oh Mist. Aber andererseits
ja, bitte?
Andererseits möchte ich da erstmal Sheamus loben. Manch anderer, der nicht so erfahren ist, hätte wahrscheinlich trotzdem versucht, den Move durchzubringen. Mhm. Er ist aber runtergesprungen, hat dann den Move durchgezogen und so auch Riddle geschützt, weil da kann halt echt viel schief gehen, wenn da irgendwie beide runterrutschen, von wegen auf Teufel komm raus, ja, wir müssen den Move unbedingt bringen, das ist so geplant. Er hat da echt gut reagiert.
Ja, das ist wirklich so, also da zeigt ja doch die Erfahrung eines Sheamus. Und ich mochte noch eine Aktion von Riddle, also generell, Chris hat es ja schon häufiger gesagt, die Offense von Riddle macht einfach immer Spaß und auch hier, wo es dann irgendwann das Cover von Sheamus gibt und Riddle dann auskickt und dann direkt Sheamus im Sleeper hat. Das mochte ich auch. Und ich will davon mehr sehen. Da kannst du auch sogar noch eine Stipulation draufpacken. Die beiden können sich dann irgendwie die Bomben um die Ohren kloppen mit einer schöner Härte. Ich hoffe, dass man jetzt darauf aufbaut, dieses Bild von einem blutenden Matt Riddle, der da in den Seilen hängt und dann jetzt da mal irgendwie fokussierter rangeht. Ich sag mal, dieser Stoner-Humor, der wird da immer irgendwie ein Teil seines Charakters bleiben, glaube ich. Aber dass da jetzt eine gewisse Nuance reinkommt, das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich glaube, darauf kann man auch aufbauen. Also das war echt ein spaßiges Match. Das war ein gutes Match. Das war echt schön gemacht.
Ich möchte noch euch kurz was fragen. Vielleicht geht es nur mir so, aber in diesem Match gab es ja auch einen schönen Alabama-Slam von Sheamus an Riddle. Mhm. Ich lieb den Move ja, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn ein Alabama-Slam in einem Match auftaucht, dann gewinnt dieses Match nochmal für mich persönlich echt dazu. Weil ich diesen Move einfach geil finde, wie da jemand einen packt und einfach so über den Kopf auf den Boden haut.
Ja, ich mag halt auch den quasi andersherum von Drew McIntyre, den dann irgendwie gegen Dingens zeigt. Das ist ein witziger Move. Das ist dieses Slingshot des großen Mannes, meiner Meinung nach. Das mag ich. Dann hatten wir noch, passend zu Davids, ach, zu Chris' neuem Lieblings-WWE-Superstar, Bad Bunny, gab es einen Trailer zu seiner Tour, der jetzt ja offizieller WWE-Wrestler ist. Chris, willst du dazu triggern? Nee, also es war ja so, dass er jetzt da bezeichnet wurde als, oh, der ist jetzt, der hat sich etabliert und sowas, wie gesagt, Leistung, alles cool, alles gut, gab Werbung, eine Hand wäscht die andere, nennen wir es mal, vollkommen okay, aber
auch dann verdient. Wieder,
ja, auch verdient, also da hatten wir gestern schon.
Er ist aber kein WWE-Wrestler, da macht man seinen eigenen Sport mit runter, wenn man sagt,
natürlich,
kommst nach 2 Monaten dahin und hast dann halt ein Match, was um dich rumgeführt wird und bist WWE-Superstar. Also, aber das ist ein ganz anderes Thema und das ist auch, liegt auch nicht an Bad Bunny, das habe ich auch gestern in der Review gesagt. Das ist allgemein, wie WWE sich halt wirklich verhurt, um vor Promis zu buckeln und so sämtlichen Selbstrespekt oft fallen lässt.
Was wir als nächstes hatten, ist das Nigerian Drum Fight Match um den IC Championship zwischen Biggie und Apollo Crews. Und da, ich glaube, da waren wir uns auch alle im Discord einig, gab es erstmal einen schönen Moment und zwar gab es den, was ich eigentlich nicht mag, der Champ kam zuerst raus, und zwar Big E, wo sein Theme live performt wurde.
Live.
Playback.
Live mit Playback.
Genau. Live mit Playback. Live haben wir später nochmal, da kommen wir dann nach dem Match zu. Mich hat einfach gefreut, irgendwie, dass man Biggie diesen großen Moment gibt, dass man ihm diesen großen Entrance gibt, weil, weiß ich nicht, wir kennen den alle nicht, aber von dem, was man sieht, ist das einfach ein toller Mensch. Und dem gönne ich das. Thema Bonusfrage, Apollo Crews, wir hatten keinen Trommelchor, Trommelkreis, wir hatten keine afrikanischen Masken, wir hatten keine irgendwas anderes.
Baströcke hatten wir noch, ja.
Genau, es war doch nur der Speer.
Ja, also wir lagen alle falsch. Das ändert sich wieder. Also wir haben diesmal die Bonusfragen alle ziemlich verkackt, das kann man schon mal sagen. Also so allgemein. Ja. Wenn man sieht, David liegt in Führung mit gerade mal 3 Punkten und wir sind jetzt in der Mitte der Card von Nacht 2.
Qualität setzt sich durch.
Das ist halt schon hart, ne?
Also die hellsten sind wir da, was das angeht, nicht. Wir haben dann auch ganz schnell gemerkt, nachdem es auch nochmal Greg Hamilton uns erklärt hat, Greg Hamilton natürlich, der Nigerian Drum Fight ist ein Streetfight. Man hat dem Kind einen anderen Namen gegeben. Und ich muss sagen, das haben ja auch manche Leute anders aufgenommen, ich fand den Anfang erstmal ganz gut, wo sie gesagt haben, wir gehen raus, holen uns direkt Kendo-Sticks und hauen uns damit erstmal gegen Körper. Ich fand, das war ein spaßiger Anfang. Wie geht's dir da, Chris?
du weißt, dass ich genauso so niederen Motiven immer nachgebe, genau wie du. Ich fand's auch cool, ja. Einfach mal so das Match starten, indem man auch überhaupt keine Defensive zeigt und gar nicht versucht, etwas abzuwehren, sondern man tauscht da einfach mal Kendo-Stick-Schläge aus. Das hat schon was. Und vor allem hat es aber auch dafür gesorgt, dass man halt direkt im Match drin war, weil man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur Quatsch, es geht direkt hart zur Sache. Und das fand ich, hat beiden gut getan. Ein Big E ist zwar ein etablierter Superstar, aber eben als Singles-Wrestler sind da noch so ein paar Hürden, die er nehmen muss, ne? Und ein Apollo Crews war ja lange Zeit wirklich in der WWE einfach nur niemand. Und um ihn da zu positionieren und auch in diesem neuen Gimmick besser darzustellen und dann halt auch eben, dass man ihn irgendwie halbwegs ernst nehmen kann, wenn er jetzt mit dem Gürtel rumläuft, hat er schon gut getan, dass die beiden es sich ordentlich gegeben haben. Ob es jetzt mit den Kendo-Sticks am Anfang war oder auch eben wo sie mit den mit der Ringtreppe, so heißt das Wort, Ringtreppe, wo sie damit dann anfingen, ein bisschen zu spielen und eben auch Apollo Crews am liebsten Big E einfach getötet hätte damit. Das ja. hat schon Spaß gemacht, das Ding.
Das war schon ein versuchter Mord.
Aber, ja, ich möchte jetzt einfach mal das größte Problem benennen, was ich mit diesem Match habe. Ja, und es ist wirklich nicht besonders viel, denn das war ein Sprint, der Laune gemacht hat, ja. Und auch gerne hätte länger gehen können. Aber das Problem, was ich damit habe, jetzt wirklich das allergrößte, es ist ein Nigerian Drumfight. Außenrum stehen überall Trommeln und die verkackten Dinger werden nicht eingesetzt.
Nicht einmal.
Nicht einmal. Also, bitte, das ist ja wohl Betrug. Die haben uns in die Irre geführt. Ja? Wenn, ich wollte einen Drumfight. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Drumfight sehen will, ja, dann müssen da auch Drums vorkommen.
Ja, David, wie ist das bei dir? Bist du auch enttäuscht, dass da nicht irgendwie, weiß ich nicht, sich mal ordentlich mit Trommeln verkloppt wurde?
Ja, ich finde die Ansetzung generell wegen Stereotypen schon ein bisschen schwierig, aber mit den Drums, ja. Wenn man die schon da stehen hat, sollte man die auch bitte benutzen, gerade wenn es im Namen des Matches ist. Ich fand es schade. Ansonsten habt ihr es schon richtig gesagt, der Start war richtig gut, gerade dahingehend, dass man eine Fehde hatte, die ja auch nicht wirklich die größte Aufmerksamkeit beim Publikum hat. So kannst du die aber direkt reinziehen. Das war sehr klug gemacht. Ich fand auch generell, beide haben eine gute Chemie miteinander. Es ging sehr, sehr flott. Es war vor allen Dingen sehr hart, was halt Big E gut tut, weil er halt dieses liebe Gesicht hat, dass er halt diese Härte ein bisschen mehr reinkriegt in seinen Charakter. Das Ding war halt, wie Chris sagt, ein Sprint, der richtig Laune gemacht hat. Aber auch da bei mir wieder genau dasselbe. Ich fand, das Finish war für mich zu überraschend. Und das Match war auch wieder zu kurz. Da können die beiden gar nichts für. Das Ding hat unterhalten. Aber gib den 5 Minuten mehr und lass die Finish-Phase richtig aufbauen. Da bin ich komplett dabei.
Ja, halt ja. Besonders dadurch, dass das hier ja sogar wirklich eine richtige Fehde war, die halt schon über auch ein paar Wochen ging, ne? Also, da hätte ich auch gesagt, komm, gib den 15 Minuten, lass die sich hier richtig kaputt kloppen, weil es war ja super wenig eigentlich, ne? Du hattest halt diesen Anfang, dann hast du diesen sehr krassen Spear von Big E nach draußen, den da extrem weit gesprungen ist, dann diese Sache mit der Stahltreppe, wo sie sich da auf dem Apron ein bisschen geprügelt haben, ein Frogsplash durch den Tisch, der daneben ging, dann das Big Ending, und dann war es ja eigentlich vorbei, und dann kommt eben, der große Schocker, nennen wir es mal den großen Schocker, der Eingriff von Babatunde, Dabba Kato, jetzt anscheinend ohne Namen, er gibt irgendwie Gerüchte, dass er dann irgendwie Commander Aziz oder sowas heißen soll.
Stereotypen wieder.
Ja.
Also, Entschuldigung, ich weiß, ich bin da zum Beispiel nicht so oft so klein. Ich fand es halt zum Beispiel schon schlimm, dass wenn in einem Extreme-Match bei Frauen da irgendwie ein Bügelbrett ist und so weiter. Hier ist halt das mit der Ansetzung übel. Dann kommt ein Eingriff von jemandem, der eine Uniform trägt und der halt an einen afrikanischen Diktator erinnert. Puh. Hart, das war, ne? Für mich persönlich echt schwierig.
Ein bisschen Warlord-Look, ne?
Ich habe echt nur auf Kindersoldaten gewartet. Das, also, ich finde ganz ehrlich, auf der einen Seite dann über Peacock etliches rausstreichen und so, was aber auch irgendwo zur Geschichte gehört, die man ja auch eben an der Geschichte aufarbeiten sollte, was falsch war. Aber dann hier das hier bringen, was halt wirklich maximal schwierig ist, passt irgendwie nicht so zusammen. Hat was von Doppelmoral.
Ja, es ist schon irgendwie komisch. Also, und auch dieser Eingriff dann von, ich bleibe jetzt mal bei Dabba Kato, weil so hieß er bei der fantastischen Show in der Show, Raw Underground, wer sich an diesen Gassenhauer erinnern kann. Ja. Irgendwie der Eingriff mit dem ich würde sagen, es war so ein Simone Spike zumindest, sah es so aus, von der Art, der erste Move. Ja, dann dieser Chokeslam, den es dann noch gab. Apollo Crews wird draufgezogen, holt den Titel. Ich finde es zum einen schade für Big E, auf der anderen Seite freue ich mich trotzdem, also dieses ganze Nigerian und dieser ganz schlimme Akzent und sowas mal alles raus. Ich freue mich für Apollo Crews, weil er hatte ja schon irgendwie seine Chance mit dem US-Title, wo wir auch gesagt haben, jetzt muss da mal irgendwie was passieren. Und da ist nicht so wirklich was passiert, da war auch immer noch der Grinser Apollo. Hier jetzt zumindest ist er irgendwie aggressiver, hat auch einen Charakter, mit dem er arbeitet.
Aber wird jetzt auch wieder schwächer dargestellt. dadurch, dass er Hilfe braucht.
Ja, aber es macht halt Sinn, ihn so nicht über eine Seite zu stellen, irgendwie.
Ich finde es nur gerade echt schwierig. Wie gesagt, ich reg mich ja wirklich nicht über die Dinge aus und sehe das immer locker, aber die Kommunikation, die ich halt in diesem Bild sehe, ist halt wegen, ja, der kleine Nigerianer, der schafft es alleine nicht, der braucht jemanden, der ihm sagt, wo es lang geht, weil er sonst ein Depp ist.
Der eingreifen muss. Ich glaube, keiner, wo es lang geht. Ich glaube, das ist halt der Handlanger von Apollo jetzt.
Ja, aber es wirkt halt einfach umgekehrt. Und ich fand den Eingriff auch dahingehend schwierig, dass halt kein Aufbau da ist. Und dann kommt halt jemand, wo dann die Hälfte der Quote nicht mal weiß, wer das ist.
Ich find's viel schlimmer, dass die Kommentatoren so tun, als würde man nicht wissen, wer es ist.
Ja, seht euch dieses Monster an. Ist ein richtiges Biest. Und denkst du, ja, den kennen wir doch.
Nachdem er irgendwie von Shane McMahon also als the next big thing gehandelt wurde und sogar gedraftet wurde irgendwie. Also, ja, das weiß ich nicht. Ich fand's irgendwie auf jeden Fall komisch. Wir haben einen weiteren Heel-Sieg, was sich so ein bisschen hier bei Mania durchzieht.
Und weiteren Titelwechsel.
Ob Nacht 1 und 2. Wir haben einen weiteren Titelwechsel, was sich auch ein bisschen durchzieht. Wie gesagt, ich gönn's Apollo. Ich glaube, hier, das Ding ist noch lange nicht vorbei. Das hätte trotzdem irgendwie länger gehen sollen. Aber klar, wenn du jetzt eh nur sagst, es soll um diesen Eingriff gehen von dem neuen Kollegen von Apollo. Gut, so ist es eben. Müssen wir jetzt gucken, was daraus passiert. Ich war nicht so ganz zufrieden. Ich finde trotzdem, dass die Typen, die beiden hier, sich den Arsch aufgerissen haben, sich nichts geschenkt haben in den Aktionen, die sie gezeigt haben. Müssen wir einfach abwarten, wie es weitergeht. Das will ich dann zeigen. Dann eine weitere Sache, wo wir da ein bisschen Zeit verschwendet wurde, meiner Meinung nach, aber das kann man ja noch hinnehmen. Wir hatten wieder ganz, ganz viel Werbung, die man sich klemmen kann. Und dann kam eben die Hall of Fame Class von 2021 raus, mit zum Beispiel mit einem RVD, mit einem Great Khali, Ozzy Osbourne, dem Warrior Award Winner, Eric Bischoff und als Haupttyp, dem wir es natürlich alle auch gönnen, Kane, der auch nochmal sein Kane Pyro zünden durfte. Und das war dann irgendwie auch so ein toller Moment, weil hab ich mich für Kane gefreut. Wie ging's dir da, Chris?
Ja, absolut. Kane wurde immer so ein bisschen unter Wert verkauft, viele Jahre, bis er dann mal wieder so einen Push hatte zwischendurch. Und dass er jetzt diese Hall of Fame dann wirklich anführen durfte, finde ich absolut verdient und berechtigt. Und das freut mich auch sehr für ihn, denn er war halt auch wirklich, auch wenn er nicht immer da im Main Event stand und auch so ein bisschen im Schatten seines Kayfabe-Bruders stand, war er halt wirklich jahrzehntelang eine tragende Säule der WWE. Und deshalb, herzlichen Glückwunsch zur Hall of Fame. Und dass er die eben auch angeführt hat.
Du noch was zu Kane, David, oder zur Hall of Fame?
Ich finde generell immer schön diesen Moment. Ich freue mich auch bei alten WrestleManias, gucke ich mir das immer an, wenn dann die Hall of Famer nochmal vorgestellt werden. Ich brauche nicht unbedingt ein Video vorher. Das zieht sich zu lange. Lieber, wenn die rauskommen, einmal geehrt werden. Das mit Kane, mit der Pyro, war ein richtig schöner Feel-Good-Moment, wo die Fans das auch mitgefeiert haben. Passt.
Ja. Yep. Dann kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir die Herausforderin Rhea Ripley gegen die WWE Raw Women's Championess Asuka. Wir hatten es gerade angesprochen. Entrance, Live-Musik, Live-Performance, nicht Live-Performance. Hier hatten wir eine Live-Performance, Chris. Und ich weiß, dass du da nicht so ganz begeistert warst, ne?
Nee, ich fand es ziemlich grausam, muss ich sagen. Ich mag den Theme-Song von Rhea Ripley sehr, sehr gerne. Aber wie er da gestern performt wurde, also ja, es hat ja auch jemand im Discord geschrieben, ja, echte Rockmusiker, für die ist das eine Beleidigung, Playback zu machen, das kratzt an der Ehre, die machen das live. Ja, aber wenn man live nicht singen kann, ist das vielleicht nicht so die beste Idee. Das war eine sehr, sehr schwache Stimme, die einfach diese Kraft, die man eigentlich aus diesem Entrance-Theme kennt, eben aus der Stimme, nicht wiedergeben konnte. Und auch die Übergänge waren so holprig. Als jemand, der sich unfassbar wieder drauf freut, irgendwann Live-Musik genießen zu können und auf Konzerte zu gehen, das war so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, stimmt ja, da war ja mal was. Du kannst auch enttäuscht werden, wenn du auf Konzerte gehst und Live-Musik hörst. fand ich wirklich richtig schwach. Das hätten sich besser schenken können.
David, wie fandst du das?
Ich fand's cool. Ich gebe halt zu, ich mag es, wenn Live-Auftritte gemacht werden, die halt wirklich dann auch live sind. Da nehme ich halt auch schiefe Töne und so in Kauf. Ich meine, bei AEW hatten wir das auch bei Cody Rhodes, wo echt der Theme-Song vom Band so gut klingt und dann live hast du nur gedacht, ach du meine Güte. aber das unterstreicht halt für mich diesen Live-Moment, damit kann ich leben. Es hörte sich halt anfangs wirklich nicht gut an. Ich fand, das war ein bisschen komisch. Im Laufe des Entrances wurde es deutlich besser.
Also, ja, aber das klang auch so, als hätten sie es lauter gedreht, irgendwie
die genau, Stimme von dir oder so. Ich glaube, die Mischung war einfach anfangs komplett falsch. Du hast halt diese Stimme gehört, aber kaum die Musik. Dadurch wirkt es halt nochmal blöder. Und in den nächsten Sekunden hat man halt die Mischung geändert und war auch deutlich lauter. Und dann war das auch wuchtiger. Das passte. Rhea Ripley, ich fand auch gut, dass das quasi der Entrance integriert war in dem Live-Auftritt. Also, dass sie zeitgleich dieselbe Geste gemacht haben mit den Aufstampfen. Mhm. Das hat mir gefallen. Rhea Ripley, natürlich tolle Erscheinung. Ihr Outfit habe ich schon anfangs gedacht, so, oh, das kann richtig schief gehen, wenn diese Kette da oben platzt. Dann wird die ganze Zeit damit zu tun haben, das Oberteil festzuhalten. Genauso ist es passiert. Aber der Entrance
selber war...
Die hat hier oben diese Kette, darunter war geschnürt und diese Kette ist halt im Matchverlauf irgendwann gerissen und sie hat nach jedem Move immer wieder runterschauen müssen, reingreifen müssen. Ein paar Mal war das auch echt knapp. Das ist sehr störend. War für sie, denke ich mal.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Match. Und da haben wir auch gesagt, also eigentlich eine geile Paarung, die viel verspricht. Story war quasi nicht vorhanden und man wusste, also ich war mir auch dann auch nicht so sicher, wie ist hier die Verteilung, ist es irgendwie doch Face gegen Face, weil die Leute haben ja auch irgendwie Bock auf Rhea Ripley, aber Rhea wirkte ja auch in den Vorwochen immer so ein bisschen natürlich härter, auch durch ihre Art, schon ja, fast heelisch, aber auch irgendwie einfach nur fokussiert. Und hier hat man dann ganz klar dargestellt, trotz Jubelrufe und Chants für Ripley, dass sie hier der Heel ist im Match. Also dann auch gerade, wo sie dann irgendwann auf Asuka saß und ihr immer so gegen den Hinterkopf geschlagen hat, so typische Heal-Aktion immer wieder gezeigt. Da hat man dann schon irgendwie für eine klare Rollenverteilung gesorgt. Oder, Chris?
Ja, schon. Obwohl ich es jetzt auch nicht so übermäßig heelisch fand. Ich glaube, es passt einfach zum Charakter von Rhea Ripley, da keine Kompromisse zu machen und einfach hart zur Sache zu gehen. Aber ja, Asuka war schon mehr das Face und Rhea Heal in der Paarung. Auch das hat mich nicht so abgeholt. Allgemein hat mich dieses Match nicht richtig abgeholt. So, ich bin nicht richtig reingekommen. Es fing ja ganz cool an, eben auch, dass Asuka direkt die Schnauze voll hat und in die Offensive geht und Rhea hält dann dagegen mit ihren Aktionen. Aber dieses Match ist nie irgendwie mal in den zweiten Gang gekommen. Es ist so, irgendwann kam eine Phase, wo die Aktionen da drin zwar gut und auch oft auch hart waren, so wie zum Beispiel dieser DDT da vom Apron nach draußen, aber es war halt so Aktion an Aktion und es fehlte so ein bisschen an Matchfluss und Spannungsbogen da drin und dann irgendwann war es halt wieder zu Ende und ja, also das war jetzt kein schlechtes Match, überhaupt nicht. Aber irgendwas hat da so im Ablauf für mich persönlich nicht funktioniert. So dass ich sage, es war irgendwie ein seltsames Match. Da hat mich der Kampf zwischen Belair und Banks am Vortag dann doch wirklich mehr abgeholt. Also die hatten da gerade im Storytelling und im Spannungsbogen und wie sie dieses Match halt von Anfang bis zum Finish geführt haben, hatten die um einiges mehr zu bieten. Und das fand ich ein bisschen schade, denn das Potenzial für ein ebenbürtiges Match wie das am Vortag war ja auf jeden Fall gegeben bei Asuka und Rhea Ripley.
Ja, David, du hast, glaube ich, auch irgendwie geschrieben oder hast ja dann auch irgendwann im Discord gefragt, ob wir ins Match reinkommen. Weil du da auch irgendwie Probleme mit hattest, oder?
Ja, ich hatte gefragt, ob das Match bei euch zündet.
Genau, stimmt.
Und, weil mein Problem war einfach, erstmal muss ich dir Anführungszeichen widersprechen, Rhea Ripley war für mich nicht Heel, sondern Rhea Ripley war bei mir einfach die Zerstörerin. Und ich mag auch total diese Art, anfangs hattest du das mal, dass Asuka ihr halt einen Tritt verpasst hat und dann ist sie halt echt einfach auf sie zugestürmt. Wo Asuka dann nochmal kontern konnte. Aber das gefällt mir, dieses stürmische, unbeherrschte, aggressive von Rhea Ripley verkauft die super. Das Match hatte auch eine gute Story. Es wurde direkt von Anfang an dir erklärt, alles klar, Asuka ist wirklich diese Erfahrene, die mit ihrer Erfahrung eben dieses Stürmische ausnutzt. Sie provoziert Rhea Ripley immer mehr, macht immer wütender, kann aber dieser Wut was entgegensetzen, indem sie halt schon die Angriffsmuster erkennt. Das war alles da. Die Moves selber waren auch gut, die Intensität war gut, aber ich kam irgendwie nicht in dieses Match rein. Ich kann auch nicht sagen, das war ein schlechtes Match. Nö, ich würde auch sagen, Wie fandest du das Match, wo ich sagen, es war ein gutes Match, aber es hat mich kein bisschen gepackt, weil vielleicht genau das, was Chris sagt, es blieb auf dieser Ebene. Es war halt für mich im Matchverlauf keine Entwicklung da. Die Siegerin ist die richtige, die Moves waren gut, aber es ist halt wirklich diese Dramaturgie, war, wie Chris sagt, bei Bianca Belair gegen Sasha Banks hat sich das angefühlt wie so eine Kurve, die immer weiter nach oben geht. Und bei Asuka und Rhea war das bei mir so eine Welle und dann habe ich immer gedacht, ja, jetzt zieht's an, dann nee. Und deswegen hat's mich nie richtig gepackt und ich weiß nicht genau warum.
Ja, es war so irgendwie so es war halt konstant gut, aber nicht irgendwie mehr. Da hat so dieser berühmte zweite Gang gefehlt. Das hatte ich irgendwie im Gefühl. Also, weil ich meinte auch vorhin schon zu Chris im Vorgespräch, das war einfach sauberer Move nach sauberer Move nach sauberer Move. Aber das war alles irgendwie trotzdem nicht so aus einem Guss vernünftig. Die hatten auch coole Aktionen drin, zum Beispiel, wo Ripley dann Asuka erst versucht umzutreten, Asuka das dann aber in so einen Leglock kontert. Das mochte ich zum Beispiel. Ich mochte diesen DDT nach draußen, weil der sah auch sehr wuchtig aus, der hat auch ordentlich geklatscht. Das war eine coole Aktion. Und der Asuka-Lock kam irgendwie auch noch zum Einsatz. Also das war alles stark und auch eine Ripley, die irgendwie ihre Stärke zeigen konnte und dann auch irgendwie Asuka ein paar Mal gedeadliftet hat vom Boden. Aber auch hier wieder das gleiche Problem. So, das ging dann noch 12 Minuten. Das war konstant gut, nicht mehr. Und auf einmal kommt so gefühlt aus dem Nix Riptide 1, 2, 3.
Ja, ja, und ich muss auch sagen, es hat mich ein kleines bisschen gestört, dass Asuka erstmal nicht ausgekickt ist. Also ja, klar, man will wahrscheinlich den Riptide direkt erstmal beschützen, weil Rhea Ripley auf eine lange Zeit lang die Zerstörerin sein soll. Aber irgendwie hätte ich da von der Asuka, die, obwohl sie storyline-technisch ziemlich gestruggelt hat, ja auch immer sehr stark dargestellt wurde, hätte ich irgendwie erwartet, dass es erstmal nur ein Two-Count ist und sie vielleicht noch einen zweiten Riptide folgen lassen
das, muss. Genau, ich habe auch gedacht, damit wird quasi die Endphase jetzt eingeleitet. Asuka kickt aus, mit letzter Kraft quasi. Rhea Ripley rastet daraufhin voll aus. Und dann kommt halt wirklich das Finish. Und ja, es war wieder dasselbe wie bei den anderen Matches, halt dieses Ende kam so überraschend.
Ja, und also das Problem hatte ich generell bei vielen Matches irgendwie, weil das ist ja sonst immer, okay, das ist WrestleMania, so, es braucht mindestens zwei Finisher, so gefühlt egal welches Match, das hat man da ganz häufig, gerade bei diesen größeren Championship-Matches. Aber egal, was es hier war, außer jetzt natürlich später Main Event oder sowas, aber es war dann auch hier Riptide, Ende. Es war beim Fiend AKO Ende. Also du hattest ganz viele Matches, die haben jetzt so nach dem ersten Finisher geendet. Dann auch Kevin Owens, Stunner, Ende. So, ich brauche jetzt natürlich nicht, weiß ich nicht, Johnny Gargano gegen Adam Cole oder sowas, ne?
Nein, aber du musst den Gegner ein bisschen zurechtlegen. Den Gegner zurechtlegen, immer mehr in die Richtung Sweet Count bringen, das fehlte mir.
Ja, genau, das war irgendwie so ein bisschen das Problem. Also ich brauche jetzt halt auch nicht diese, weiß ich nicht, wir sind in Minute 3 und haben den krassesten Nearfall oder sowas, aber irgendwie muss da halt so ein Spannungsbogen drin sein. Irgendwas muss sich da entwickeln. Und das hat mir hier eben gefehlt. Und dann gab es in vielen Matches dieses, hier kommt jetzt so aus dem Nichts gefühlt der Finisher und dann 1, 2, 3. Und das fand ich schwierig. Aber ich muss aber auch sagen, ich hatte es auch gestern schon geschrieben im Discord, also das war halt echt, das war ein gutes Match. Und das macht auch Spaß und das war auch sauber und auch die richtige Siegerin. Aber es war nicht mehr. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, ach, das gucke ich mir aber noch mal an oder da werde ich noch mal viel drüber nachdenken.
Ja, aber ist es dann wirklich ein gutes Match?
Ja, wrestlerisch gesehen war es ein gutes Match.
Genau, also genau das meine ich.
Ja, aber Aktion an Aktion, ein Wrestling-Match macht halt mehr aus als das. Ja, es ist einfach eine saubere Aktion an saubere Aktion.
Aber es war ja schon so, eine Grundspannung war ja vorhanden. Das Problem ist nur, diese Spannung ist halt nicht größer geworden oder wurde es halt, die Emotionen waren ja auch da, aber diese Emotionen sind halt nicht größer geworden.
Ja, aber wenn du einfach mit den anfänglichen Emotionen bis zum Ende durchgehst und das Match dich dadurch nicht mitreißen kann, ist es dann wirklich ein gutes Match?
Ja, aber wir können
es ja gehört sagen, ja, es gehören ja nicht nur Aktionen zu
einem Wrestling-Match. Ja, also klar. Also vielleicht ist jetzt vielleicht irgendwie die Definition von gut ist vielleicht zu groß, dass man einfach sagt, so. Also ich meine damit einfach nur so, es war halt mehr als einfach okay, wo ich sag so, ja, so war okay.
Genau.
So, weißt du? Also das war es halt für mich nicht. Es war schon ein bisschen mehr als dieses so, ja, war halt okay, ne? Also für mich war es mehr. Aber es ist auch nicht, dass ich so, Mann, das war aber ein richtig gutes Match und so war so, ja, war gut halt.
Ja, ja so nach Motto, halt, konnte man sich anschauen, aber das hast du halt schnell wieder vergessen. Ja,
das ist wie, weißt du, wenn du so in so einem Restaurant bist und du isst so ein Essen, das ist so voll okay, haut dich so nicht vom Hocker, dann kommt so der Kellner, sagt so, und, wie isst du so? Ja, ist gut.
Genau, hat dir geschmeckt, aber würdest du nicht weiterempfehlen.
Ja.
Genau, also so ist es halt.
Meinst du Standard einfach Schnitzelpommes oder was?
Ja, genau. Und dann ist so, und schmeckt lecker, ja, schmeckt gut.
Sag mal, in Schulnoten würde ich dem Ding zum Beispiel eine 3+ geben. Wo ich ja, weiß, genau. Deswegen, das passt alles, aber es fehlt dann einfach dieser Schritt zur oberen Klasse.
Ja, eine 3+ ist aber befriedigend noch nicht gut.
Ja, befriedigend war bei mir in der Schule immer auf dem Konto, auf dem Zeugnis immer eine Note, wo ich mich gefreut habe. Das war für mich immer gut.
Ja, aber also ich freue mich sowieso erstmal für Ripley. Ich bin gespannt, wie man jetzt weitergeht mit ihr. Die ist ja noch jung mit ihren 24 Jahren. Also da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Vollkommen in Ordnung. Was ich nicht so vollkommen in Ordnung fand, und ich glaube auch David, der da ganz, ganz krass drauf abging, war dann das nächste Segment. Weil wir hatten natürlich nochmal, wir brauchen sie, wir brauchen unsere Hosts. Tyler O'Neill und Hulk Hogan, die sich nochmal bei den Fans bedanken. Sagen hier, toll, dass ihr alle da seid. Die werden dann unterbrochen von Bailey, die da beschwert und sagt, oh hier, ich habe das Ding auf meinem Rücken getragen, wo ist übrigens mein Pyro, was ich ganz witzig fand, wo dann irgendwie nochmal so komplett Feuerwerk abgefeuert wird, das fand ich irgendwie witzig, die dann nochmal sich über die Leute lustig macht, nochmal so über Michael Cole lustig macht, berechtigterweise, wenn ich auch an unser Watchalong denke, Chris, an den Michael Cole von vor 10 Jahren im Jerry Lawler Match.
Ja, hat ja und Michael Cole auch an diesem Abend, der einen Death Valley Driver nicht von der Blue Thunderbomb unterscheiden konnte. Mal ja, wieder.
Der lag immer daneben, ne?
Das habe ich mir auch gedacht.
Alter Falter.
Aber apropos komplett daneben, es wurde ja gerüchtet, oh hier, es wird wieder auf Twitter darum gespielt, kommt Becky Lynch? Nee, es wird einfach viel toller. Es kommen dann die Bellas raus, die sich um Bailey kümmern. Bailey auch mit einem ganz witzigen Spruch, so nach dem Motto, was machst du überhaupt? John Cena ist doch gar nicht da. Das fand ich ganz gut. das fand ich witzig. Ja, und dann wird sie so kurz von den Bellas abgefertigt. David, das fandst du nicht so toll, ne?
Nicht nur ich, die Crowd hat ausgebuht wie sonst was. Was dann wieder lustig ist, wenn dann die Anführungszeichen Faces da stehen, jubeln und so, hey, alle, wir lachen noch, am besten gespielt und das Publikum einfach nur sagt von wegen, was soll der Bullshit? Das war schrecklich. Das ist einfach auch Bailey, erstmal die Segmente mit Bailey fand ich sehr, sehr oft nah an der Fremdschämengrenze. Das zündet auch bei mir eigentlich fast nie oder hat bei mir gar nicht gezündet. Schwierig, wenn du bedenkst, was sie eigentlich in den letzten Monaten alles gemacht hat, was für einen Status sie hatte und dann kommen halt einfach die beiden Bellas raus, die auch komplett untrainiert sind, was man halt gesehen hat, und fertigen die halt ab. Und du denkst einfach nur so, wow, genau die Frauen, die man nicht in der Division braucht, machen gerade die Division wieder ein bisschen mehr kaputt. Beziehungsweise führen die halt ein bisschen vor. Das war halt für mich ein Vorführen von Bailey. Da habe ich auch keinen Fing, das war jetzt lustig, sondern einfach nur, nee, das ist ein Fehler, das ist alles falsch, es fühlt sich nicht richtig an, ich möchte euch nur ausbuhen.
Ich habe dir es gestern schon geschrieben, du vergisst halt immer wieder, dass die Bellas zusammen mit Stephanie McMahon Frauenwrestling erfunden haben.
Ja, stimmt.
Ja, Sexist. Wir haben aber übrigens was vergessen.
Ja.
Beim letzten Match, nämlich die Bonusfrage.
Ah,
wir könnten es übergehen, aber du kriegst einen Punkt, Kai.
Was?
Dann will ich's hören. Die Frage war nämlich, quetscht man Charlotte noch irgendwie rein und wenn ja, wie? Und ich habe gesagt, vorher gibt's eine Promo von Charlotte, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. War nicht so. David hat gesagt, ja, sogar matchentscheidend kommt Charlotte dazu. Und Kai war der Einzige, der gesagt hat, nee, die bleibt weg.
Okay. Also das heißt,
er hat gesagt, er wünscht sich das.
Das war
er hat sich dann drauf festgelegt, dass die wegbleibt.
Ich hau dir in die Schnauze.
Kannst mir einen Bodyslam verpassen, Vitamine.
Genau.
Das Warte, heißt, dann, ihr seid gleich auf, Freunde, ne?
Und es entscheidet sich im Main Event, ne?
Ja, das wird aber tatsächlich schwer bei der Frage.
Okay, ich bin gespannt. Also das kommt gleich. Weil unabhängig davon, dass jetzt nochmal die Erfinder des Frauenwrestlings, also die Bella Twins, noch kurz Bailey abfertigen und unter Buhrufen feiern und tanzen, auch mit Hulk Hogan. Super. Wird es noch von den Kommentatoren verkündigt, dass der nächste Event WrestleMania Backlash heißt und am 16. Mai stattfindet. Ich sag mal auch so, der Name lässt vielleicht so ein bisschen darauf schließen, was wir schon gesagt haben. Es wird da vielleicht das ein oder andere Rematch geben. Ich glaube schon, dass man da von ausgehen kann. Wird sich zeigen, bin gespannt. Dann natürlich wieder Stand jetzt ohne Fans, wieder mit Thunderdome. Und damit kommen wir zum Main Event. Ich weiß, dass wir auch alle so gesagt haben, ja, das ist jetzt auch alles irgendwie hier so eine also okay, nachts zwei, aber ist jetzt nicht so dieses, oh Mann, ich hab mir da irgendwie mehr erwartet und will jetzt irgendwie. Und man war so ein bisschen unbefriedigt und hat auch immer gesagt, ja, irgendwie ist Nacht eins besser als Nacht zwei.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Das, aber das war von vielen die Meinung zu dem Zeitpunkt.
Ja, die Matchcard hatte das versprochen.
Genau. Also man dachte halt immer erst, Nacht zwei wird besser, allein so von den Paarungen. Und als es dann so irgendwie lief, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie, so Stand jetzt ist Nacht eins, hat mich irgendwie mehr abgeholt. Aber wir hatten ja alle ganz große Hoffnung in das Main Event. Haben auch gesagt, hier komm, 40 Minuten, jetzt gib ihm die ganze Zeit, die sie überall rausnehmen, die kriegen die jetzt. Es ist Daniel Bryan gegen Edge, gegen Roman Reigns, um die Universal Championship wieder mit einem überragenden Video-Package am Anfang, was ich fantastisch fand. Also da auch wieder alles reingepackt, die Motive der Wrestler schön dargestellt. Also das war wirklich ein gutes Ding. Und es geht los mit dem Entrance von Daniel Bryan. Yes, Chance, nicht außer Dose. Du siehst, der Mann hat Bock. Aber was dann wirklich mein Herz erwärmt hat, war der Entrance von Edge. Und ich glaube, du fandst es auch ganz geil, ne? Auch gerade hier so das Gear und sowas, Chris.
Ja, klar. Also Edge wieder auf der großen Bühne mit Fans sehen, das war ja das, worauf wir halt jetzt auch über ein Jahr gewartet haben. Das hatte auf jeden Fall was. Das war echt cool gemacht. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei dem Entrance, ob sie da nicht auch wieder ein bisschen Sound noch aus der Dose draufgelegt haben. Denn die WWE hat ja jetzt in beiden Nächten immer mal so ein bisschen versucht,
nachts auf.
Das war diesmal
richtig.
Du hast aber beim Entrance selbst, bei dem ganz lauten Pop, hast du keinen im Publikum gesehen erstmal. Das ich glaube ihn gerade nicht so richtig, aber er war auf jeden Fall richtig over, ist da rausgekommen, hatte meiner Meinung nach eine geile Gear, also dieser verblichene Mantel, den er da über hatte und die weiße Hose, das wirkte irgendwie, es wirkte halt wirklich wie WrestleMania-Gear auch, ohne dass da irgendwie was Übertriebenes noch draufgesetzt wurde, wie man es oft dabei hat. Und da hatte ich halt schon richtig Spaß dran. Und noch besser fand ich es dann, dass ein Roman Reigns erstmal alle warten lässt. Und bei seinem Entrance nur dann rauskommt, wenn er es auch für richtig hält. Und das ist dann halt mal so gefühlt eine Minute später als sonst. Denn ja, er ist verdammt noch mal der Champion, ja? Und man hat ihn zu respektieren und anzuerkennen.
Man muss übrigens mal vor Augen führen, das erste Mal Edge im Ring vor Fans seit dem Rumble, ne?
Ja.
Also im Ring meine ich jetzt mit Kämpfen. Das erste Mal Heel Roman Reigns vor den Fans, wo man sich auch gedacht hat, okay, wird der jetzt irgendwie komplett gecheert, weil auf einmal es ist der Heel-Turn, den wir haben wollten, sondern nee, er wird weiterhin ausgebuht und spielt damit auch wunderbar. Kommen wir im Match nochmal zu. Das fand ich ganz schön. Und ich muss nochmal sagen, generell jetzt bei dieser Production der Pay-Per-Views, ich liebe diese 8K-Kamera oder was es ist, ne?
Oh ja.
Die sieht so unfassbar gut aus. Also die hatten wir ja sowieso bei mehreren Entrances, aber auch gerade bei Roman, wenn er da steht, das ist so ein geiles Bild, ne, mit dieser Tiefenschärfe auch da drin. Das ist der absolute Hammer, ich lieb das. Und dann haben wir eben alle drei im Ring. Stehen da, Jey Uso ist natürlich auch dabei, mit seinem Right-Hand-Man-Shirt. Ich weiß nicht, vielleicht eine Kooperation gemacht mit Luigi und Scottie Pippen. das fand ich dann ganz gut.
Und also heute haust du aber raus, Kai.
Ja, ich habe ja sonst nichts.
In den 90ern wäre der Witz richtig gut angekommen.
Ja, ich wusste, ich krieg dich damit. Ja. Und auch hier, also, das ist auch ein bisschen so, wie ich schon gesagt habe, es ist halt dieses Big-Time-Feeling. Die drei stehen im Ring und du weißt, yo, das ist hier gerade das Main-Event. So, du guckst dir das nur an und du siehst, die Leute haben Bock, da stehen gerade drei Typen im Ring, die haben alle ihre Berechtigung dazu stehen. Das ist einfach geil. Und es geht ja auch direkt Vollgas los, oder David?
Ja, total. Erstmal muss ich sagen, ich fand das mit der Crowd auch super. Also du hast halt gesehen, die waren direkt dabei. Im Übrigen, als dann Edge im Ring war, konntest du auch sehen, als er dann nochmal die Arme hochringen und dann man den lauten Pop hörte, der lauter im Ring war als Daniel Bryan, dass die Leute ausgerastet sind. Und wie ihr schon richtig sagt, es war super, dass Roman Reigns sich Zeit lässt und dann standen die im Ring. Und da haben wir alle einfach gemerkt, ja, das ist so jetzt gerade WrestleMania. Das war das, was bei den Matches davor ein bisschen fehlte, dieses Gefühl, das Besondere, diese große Stage, war Big-Time-Feeling. Und es ging halt auch direkt los. Und war halt einfach, Roman Reigns stirbt auf Daniel Bryan. Ich fand übrigens anfangs auch gut, dass Jey Uso eingesetzt wurde. dass er halt als Gefahr dargestellt wird, aber umso schneller auch quasi wieder eliminiert wird. Und um es grob vorwegzunehmen, ich fand die Geschichte in diesem Match so gut. Dieses alle gegen alle, aber wenn wir eine Schwäche sehen, versuchen wir es kurz beide. Also wenn einer irgendwie so schon angeschlagen ist, versucht der andere nachzusetzen, damit er erstmal ganz K.O. ist, um diesen Moment zu nutzen. Und immer dieses Hin und Her. Also Triple Threat hast du halt oftmals, ja, einer ist K.O. und der andere, die anderen beiden wrestlen. Hier hättest du das theoretisch auch, aber halt mit der Story verbunden, dass es wirklich dieses, ja, dieses Opportunistische unterstrichen hatte, was dann im Laufe des Matches halt immer heftiger wurde. Also wirklich dieses Daniel Bryan und Edge waren halt die beiden Opportunisten und Roman Reigns die große Gefahr, die halt immer wieder aufflammte und immer wenn irgendwo jemand Schwäche witterte, kam der andere mit dazu, der hat es auch gesehen.
Ja, das fand ich auch sehr gut. Also gerade auch, wie man dann, weil wir alle haben damit gerechnet, dass ein Jey Uso eingreift, ist ein Triple Threat Match, also warum sollte das nicht machen? Dann direkt in den ersten Sekunden gibt es einen Superkick gegen Bryan, es gibt die Attacke gegen einen Superkick gegen Edge, bis dann Edge ihn irgendwie mit einem Impaler DDT auf die Stahltreppe aus dem Geschehen nimmt, vorerst. Das mochte ich, und ab dann hast du ja direkt gesehen, also da ist keine Abtastphase, die geben direkt Vollgas. Es werden Superman-Punches angesetzt, es gibt schöne Konter, Superman-Punch irgendwie in so ein Impaler-DDT, ein Spear in eine Sunset-Flip von Edge, also auch ein Edge musste sich da nicht verstecken. Oder zum Beispiel hier, Chris, die Szene mit dem Kommentatorenpult draußen, die war auch ganz geil, meiner Meinung nach, oder?
Die habe ich geliebt, ja. Die war super. Da muss man auch mal sagen, die WrestleMania hat teilweise ein bisschen genervt mit zu vielen Schnitten und fragwürdiger Regie. Aber hier in diesem Match hat alles gepasst, denn man hat nie, wenn man etwas noch nicht sehen sollte, es auch dann irgendwie im Hintergrund gesehen oder sowas. Es war immer so, dass man überrascht wurde von gewissen Sachen. Und das war eben auch in dieser Szene dann so. Reigns, richtig schön angepisst, redet noch auf Bryan ein und er hat das so geil verkauft, dass irgendwie alles, was irgendwie gegen ihn gerichtet ist, so dieses ganze Match, das ist nicht einfach unfair, sondern das ist Majestätsbeleidigung. Das hat er genial rübergebracht. Und genau mit diesem Gefühl des Beleidigtseins haut er Daniel Bryan da mit einer Powerbomb durch das Kommentatorenpult. Und redet dann noch so auf ihn ein, so nach dem Motto, das hast du jetzt davon, dass du mich hier nicht akzeptierst. Und dann kommt von der Seite, kommt Edge mit dem Spear angeflogen und haut ihn da von dem unteren Teil der Ringtreppe noch runter. Das sah halt extrem geil aus. Sowieso, ja. Also diese ganzen Wechsel, wenn einer mit dem anderen fertig war und der dritte Mann im Match kam dann auf einmal mit einer überraschenden Aktion dazu. Das wurde immer richtig gut eingefangen. Und man hatte da auch dadurch die ganze Zeit das Gefühl, okay, die steigern sich immer mehr, das wird immer intensiver, es wird teilweise auch kreativer, zu welchen Mitteln sie greifen, und ich werde immer noch von diesem Match überrascht. Also ich habe auch das einfach geliebt, wo Edge dann hinterher, der ja nun wirklich kein Submission-Wrestler ist, dann Roman Reigns im Crossface hat, weil man auch gleichzeitig noch diese Geschichte weitererzählt hat, dass Reigns ja bei Fastlane eigentlich getappt hatte, ja, dass er dafür anfällig ist. Und Reigns ist sowieso schon da am Schwimmen und dann packt sich Edge dann noch dieses Stück von dem Stuhl und rammt ihm das in den Mund und zieht da dran, was richtig fies aussah. Und Daniel Bryan denkt sich so, nee, wenn er jemand zum Tappen bringt, dann bin ich das und hängt sich da dann auch noch ran. Und der arme Roman kann auch nicht mehr abklopfen und hängt da einfach nur noch komplett hilflos. Edge wieder sauer, weil Bryan ihm seinen Moment klaut und die beiden hauen sich da mit Headbutts dann gegenseitig. Also da habe ich halt wirklich laut gelacht beim Live-Schauen und jetzt nicht, weil es lächerlich war, wie man es so oft beim Wrestling hat, sondern einfach, weil das so genial und überraschend und auch irgendwie absurd war und richtig Spaß gemacht hat einfach.
Ja, ja, es war vor allen Dingen einfach dieses Storytelling. Es war auch so, was mir sehr gefallen hat, Edge war halt nicht jetzt auf einmal der Mega-Heel. Nee, es war halt alles nachvollziehbar. Immer wenn er halt gesagt hat, warum nimmst du mir jetzt gerade die Chance? Ich habe das auch gerade fair gemacht und ich habe den doch im Griff. Warum nimmst du den jetzt auch im Griff? Das hat halt super gepasst, einfach dieser Blick dann auch
von Mega-Heel kam aber schon noch mit dem Concerto und so, also das ist nun wirklich nichts Tweener-mäßiges mehr.
Ja, aber das zum Beispiel fand ich auch nicht als Heel, sondern ich habe einfach nur gedacht, so, okay, das ist so pure Verzweiflung nach dem Motto, wenn ihr halt nicht nach den Regeln spielt, nach dem Motto, ich habe jemanden Aufgabegriff, jetzt soll der auch tappen bei mir, dann spiele ich auch nicht mehr nach den Regeln. Ich fand generell
Das ist auch schon ein klarer Heel-Move, David. Also ja, jemanden da den Schädel zertrümmern mit dem Stuhl.
Ja, aber das war halt nicht sein Ursprungsplan. Das war halt einfach, du hast im Laufe des Match, das war für mich halt die Edge-Storyline, dass immer öfter dieser Moment kam, ihr nimmt mir gerade oder ihr beraubt mich gerade um meinen fairen großen Moment, den ich doch eigentlich jetzt schon erreicht habe.
Ja, aber das ist doch die Story, dass er dann dadurch snappt und eben in seine alte Persona reingeht.
Ja, aber für mich ist es halt immer noch nicht Bad Heel, sondern einfach wegen so, okay, das ist verzweifelt, jetzt gehe ich über diese Grenze. Und ich fand die Story super. Ja,
aber er überschreitet eine Grenze, ist aber noch nicht Heel.
Ja, aber wie gesagt, für mich ist es halt nicht Heel gewesen. Ich fand halt diese Entwicklung sehr cool dahingehend, dass ich als Zuschauer es nachvollziehen konnte. Ich habe mit ihm sympathisiert, als er halt das Crescendo angesetzt hat. Weil ich einfach dachte von mir, okay, du hast keine Chance mehr. Du musst es komplett durchgreifen und sie bestrafen dafür, dass sie halt die gerade wieder diesen Moment genommen haben.
Sie dafür bestrafen, dass du nicht gewinnst?
Ja, weil halt der Mund genommen wurde, beispielsweise mit dem Aufgabegriff.
Aber was ich halt noch ganz gut fand, apropos Moment genommen, was ich mochte, was auch wieder zu diesen Kameraeinstellungen spricht, war dann ja auch, dass dann Edge quasi dabei war, Roman zu pinnen. Und denkst, okay, jetzt war's das. Also jetzt Spear gegen Roman. Und jetzt gewinnt er eigentlich, der Ref countet. Und auf einmal wird er aus dem Ring gezogen. Und du siehst ja auch nur, Daniel Bryan, der lag ja auch auf dem Boden. Ja. Also mit letzter Kraft zieht er irgendwie den Ref aus dem Ring.
Was auch ein Heel-Move eigentlich ist.
Ja, das fand ich auch ganz stark. Und generell, man hat ja auch gesehen, Daniel Bryan ist ja auch irgendwann gesnappt. Das fand ich auch ganz interessant. Wo er dann irgendwann auch das ist ja sowieso auch ein richtig harter Move, wo er dann immer die beiden Arme nimmt und dann auf den Kopf eintritt. Dann irgendwann noch zu Edge sagt, so, ja, hier, du hast noch den kaputten Nacken und tritt da immer weiter drauf. Das fand ich halt auch ganz geil, wo dann ein Bryan auch irgendwann durchdreht. Das fand ich super. Auch noch eine Aktion, die zwar vorher war, die ich aber definitiv hervorheben will, war dieser doppelte Spear, wo die ineinander gesprungen sind.
Alter, sah der gut aus.
Weil da stelle ich mir verdammt schwer vor, weil zum einen so von der Koordination, einer springt zu hoch, einer springt zu niedrig, irgendwie dann nicht Schulter an Schulter, sondern irgendwie so halb im Kopf oder dann doch irgendwie zu weit daneben. Dann auch mit der Wucht, das kann auch richtig fies wehtun. Das war richtig geil. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Und eigentlich, weil wir schon beim Concerto waren und wo dann auch ein Bryan durchdreht, das ist dann ja das, wo es auch in die Finishing-Phase geht. Also der Ref wird rausgezogen, dann Edge dreht weiter durch. Ich lieb ja diesen irren Blick, den er da immer in der Fresse dann hat. Holt sich die Stühle. Dann geht's in Richtung Concerto. Er zieht's auch durch bei Bryan. Dann, Streitthema, müssen wir gleich noch drüber reden. Eingriff Jey Uso. Kostet auch da irgendwie Edge wieder den Sieg, der dann höchstwahrscheinlich Roman das Concerto verpasst hätte. Wird dann gespeared. Dann aber Roman nutzt diese Chance, zeigt dann selber das Concerto gegen Edge. Startet beide aufeinander, pinnt beide. Klare Ansage, 1, 2, 3. Und auch hier gewinnt der Heel das Main Event. Chris, Jey Uso eingreifen. Ist es jetzt wieder nur, Roman kann alleine nicht gewinnen? Ist es nicht eigentlich typisch? Ist es nicht der typische Heel-Move? Ist das nicht uns Roman, wie er es immer macht?
Ja, irgendwie schon, ne? Ich habe vorhin, als wir noch kurz auf David gewartet hatten, hatten wir schon drüber gesprochen. Also ich finde dieses Match geil und auch das Eingreifen von Jey Uso passt total und da kann auch noch drauf aufgebaut werden, denn ich denke, wir sind uns alle einig, das war es da auch noch nicht so ganz, ja? Nee. Ob da jetzt es weitergeht mit einem Singles-Match zwischen Roman und Edge oder ob sie noch mal ein Triple Threat in irgendeiner Form machen, Das geht weiter. Das war jetzt so wieder der Schlusspunkt, da kannst du drauf aufbauen. Er konnte es nicht alleine machen. Und das ist unfair, deshalb nochmal. das hat auch alles gepasst. Und ich liebe das halt wirklich, dass in Roman Reigns beide gepinnt hat. Das war halt wirklich eine Ansage. Für mein ganz persönliches Empfinden ist aber nicht so hundertprozentig irgendwie zufrieden. Weil ich hätte persönlich einen Jey Uso nicht gebraucht und irgendwie so ein, eben weil es WrestleMania ist, so zumindest ein Teilabschluss, wenn das Sinn ergibt, irgendwie ganz gerne gehabt, weil es der Main Event war und man irgendwie auch so ein bisschen auf einen Titelwechsel spekuliert hatte. Aber das ist halt wirklich so ganz subjektiv und irgendwie kann ich aber auch nicht sagen, dass das hätte so sein müssen, dass Jey Uso hätte nicht kommen dürfen oder sowas. Denn dafür war das alles zu gut und hat zu viel Sinn ergeben. Und der Main Event war, also dieses Match war das einzige wirklich absolut herausragende. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich da auch irgendwie jetzt nicht irgendwie Kritik äußern kann, groß. Ich konnte mit Roman jetzt als Sieger absolut leben. Der hat es auch verdient. Der hat sich wirklich den Arsch aufgerissen. Er funktioniert einfach super gut in dieser Rolle. Obwohl ich persönlich jetzt am liebsten einen Titelwechsel gesehen hätte. Am allerliebsten zu Brian. Aber Edge hätte ich ebenfalls sehr gefeiert.
David, wie fandest du das Ende? Wie glaubst du, geht's weiter?
Ich fand das Ende super. Ich kann damit nicht nur mehr als gut leben, ich fand es vor allen Dingen nachvollziehbar. Ich meine, Daniel Bryan liegt halt da geschlagen durch eine, so gesehen, unfaire, ja, es war nicht unfair, aber durch eine, Aktion, die halt über die Schwelle geht, die man eigentlich machen sollte, liegt K.O. da. Bei dem Move auch absolut nachvollziehbar, dass man das so sellt. Umgekehrt hast du halt wieder Edge, der eigentlich dabei war, das Ding halt zu machen, weil klar ist, wenn der Schlag durchgeht, das war's dann. Wurde wieder um seinen großen Moment beraubt. Jey Uso, derjenige, der sich quasi opfert für Roman, einfach für diesen kurzen Moment und dann, okay, dann kriegt er halt den wird er halt abkassiert und fertig gemacht. Aber er hat sich geopfert für seinen großen Hero. Und derjenige hat dann halt noch die Nerven, nicht nur einzupinnen, sondern direkt wieder dieses überhebliche und demütigende, nee, ich pin gleich beide. Das hat für mich alles zusammengepasst, dass ich halt sagen kann, okay, ich hätte jetzt vielleicht auch anders getippt, emotional gesehen, aber es erklärt alles, es passt zu allen Charakteren und es ist auch kein Abschluss. Ich weiß nicht, was danach kommt, ich bin interessiert. Es war ein großartiges Match, ich habe absolut gar nichts zu meckern. Die Zeit verging wie im Fluge, es ging über 20 Minuten, habe ich null gemerkt. Es war eben das, was wir bei anderen Matches kritisiert haben, komplett da, dieser Spannungsbogen, es war eine Entwicklung da, es ging immer mehr, es wurde immer brutaler, es wurden halt wirklich dieses Snippen, oder wie er das nennt, wenn er halt durchgedreht.
Snappen,
ja, war halt einfach auch bei den beiden Kontrahenten dann da, dass eigentlich alle drei komplett durchgedreht sind und jede Moral abgelegt haben, nur um diese Schlacht zu gewinnen. Großartiger Moment, großartiges Match, hat sich
wo du das gerade sagst, David, sorry, dass ich dich unterbreche, aber war Roman Reigns jetzt bis auf diese Ansage da, wo er beide gepinnt hat, nicht vielleicht sogar noch der moralischste so mit seinen Aktionen? Denn also ich sag mal so, von ihm erwartet man da,
dass er da so vorgeht. Das stimmt, aber da zähle ich mal einfach den Eingriff von Jey Uso immer mit dazu.
Das, ja gut, das geht gut. Aber auch das erwartet man irgendwie.
Nee, eigentlich so gesehen war er der moralische Sieger. Er war aber halt zeitgleich auch der Überhebliche. Ich finde, alle drei haben die Rollen so gut gespielt und ich war von Anfang an drin in diesem Match und wie gesagt, das Ding kriegt von mir auch die volle Punktzahl, wenn es da irgendwie Wertung gibt.
Es gibt auch irgendwie so keine Phase in diesem Match, die nicht Spaß macht, oder?
Ja, das
also,
ist es halt.
Also man hat halt am Anfang, also Vollgas, ne? Dann hat man zwischendrin mal so ein paar Momente, wo halt mal die Geschwindigkeit ein bisschen zurückgenommen wird, weil irgendwas aufgebaut wird an Aktionen oder was auch immer. Aber auch das geht nicht eine Sekunde zu lang, dass man irgendwie denkt so, ja, okay, jetzt zieht sich's ein bisschen. Was ich an einer Stelle sogar tatsächlich bei dem ultrakurzen Apollo gegen Big E hatte, wo ich dachte, ja, jetzt komm hier, der Moment dauert zu lange. Es hat einen wirklich so richtig mitgenommen. So, alles hat Sinn ergeben, war absolut rund, hat Spaß gemacht und hat halt auch einfach zu über eine sinnvolle Charakterentwicklung durch eine sinnvoll erzählte Geschichte zu einem sinnvollen Ende geführt. Also ein wirklich herausragendes Match.
Ja, und also um noch meine Theorie kurz
interessiert aber niemanden. Den Witz hast du bei mir letztens gebracht, du Arsch.
Ja, das ist die höhere Macht von Roman Reigns. Die hat jetzt die Kontrolle über Jey Uso.
Ja, absolut.
Jey Uso sitzt dann da wie bei Passion Christi und blutet
ihm. Das ist halt kein Bart bei Jey Uso. Das ist einfach Black Goo, der ihm aus dem Mund läuft.
Genau,
das ist einfach nur noch nicht
gemerkt. Der bleibt da immer sehr perfekt.
Ja, der wäscht sich nicht.
Genau. Das
war halt eklig.
Also ich habe irgendwie die Theorie, also ich hätte auch mega Bock auf ein weiteres Triple Threat Match. Ich glaube aber durch die Sachen, die halt passiert sind, gerade durch diesen Eingriff von Jey Uso, wo Edge eigentlich das Ding schon im Sack hatte, durch den Eingriff von dem Daniel Bryan, wo Edge das Ding eigentlich im Sack hatte, dass es noch dieses Einzelmatch zwischen Edge und Roman geben wird. Das ist zumindest meine Vermutung, wird sich zeigen. Und ich finde einfach, also um nochmal so dieses, das hatten wir zum Beispiel im Discord gar nicht, aber ich habe es auch so ein bisschen im Internet gelesen, dieses, oh, es ist halt doch wieder Roman Reigns und es ist immer das Gleiche. Aber man muss ja nochmal sagen, der Typ trägt halt ganz vieles seit seinem Return, ne?
Und es sind auch doch ganz andere Voraussetzungen jetzt, eben, unter deswegen, denen er diesmal gewonnen hat. Aber zu deiner Theorie, ja, kann echt so laufen, weil er gibt auch Sinn, aber es fehlt ja auch gleichzeitig noch irgendwie so noch ein Stück von dieser Konfrontation im Ring zwischen Edge und Bryan, die ja auch noch nicht in einem Singles-Match zwischen den beiden irgendwie gegipfelt ist, was auch passen würde, weil die sich ja auch so richtig hochgeschaukelt haben in allem, was sie sich gegenseitig angetan haben.
Vielleicht kriegen wir auch ein Number One Contender-Match zwischen Bryan und Edge.
Kann auch sein, ja.
Kann auch sein, also
Ich bin echt gespannt, was da so passiert. Und ich hätte tatsächlich auf alle Möglichkeiten Bock. Ich würde auch sehr, sehr gerne noch ein weiteres Triple Threat nehmen, muss ich sagen.
Absolut. Also da bin ich komplett bei dir. Und das ist es jetzt, ne? Das war WrestleMania. WrestleMania 37 mit Fans, große Matches, irgendwie auch große Erwartungen. Nicht immer erfüllt, hin und her.
Die Bonusfrage, Kai.
Ah, stimmt.
Ja, und da könnt ihr euch prügeln.
Okay, ich bin ready.
Ja, denn es geht ja um den Sieg bei euch beiden. Ich fällt da kein Urteil. Also, es war die Frage, wer ist bei den Fans am meisten over? Ich hatte gesagt, erst Edge und es wechselt im Verlauf des Matches zu Bryan. Ich fand aber, der Anfangspop von Edge war am lautesten und hinterher hat sich das halt so die Waage gehalten, so persönliche Einschätzung. Und du hast gesagt, Bryan, Kai, David hat gesagt Edge, also ihr habt ganz klare Einschätzungen gemacht. Und jetzt legt euch fest, also allein der Anfangspop war bei Edge lauter, aber wie es dann hinterher allgemein war, will ich mich nicht festlegen.
Prüft euch. Ich sag klar Edge. Dahingehend, dass Daniel Bryans Yes-Chance waren im Matchverlauf dann halt gut, aber bei Edge haben sie halt wirklich bei den Aktionen das richtig abgefeiert. Allein schon, auch selbst als er dann den Stuhl nimmt und so weiter, das war richtig laut.
Ich würde sagen, wir lassen das die Hörer als unparteiisches Gremium entscheiden.
Genau. Schreibt uns doch Kommentare, wer eurer Meinung nach gewonnen hat. David oder Kai? Ich bin abgeschlagen, letzter in dieser Bonusrunde.
Oh nee, bei Beliebtheit gewinnt Kai.
Ja, deswegen ja. Weil ich einfach ein sympathischer Typ bin.
Durch soll um Fakten gehen.
Gefühlte Fakten. Nee, also wie gesagt, das könnt ihr gerne selber abstimmen im Discord oder in den Kommentaren irgendwo.
Gefühlt würde ich, glaube ich, auch eher David sagen. Aber ja. Okay. Ich leg's nicht fest. Ich will hier
ich
nicht
wieder gemobbt werden. Ich glaube aber gefühlt auch da. Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen David. Aber da mir das egal ist, ob ich gewinnen will.
Weißt du was, wollen wir den David gewinnen lassen? Der hat nur noch den Wirsing von seiner Mutter. So, das ist das
der
Einzige,
hat ja sonst gar nichts.
Der hat sonst gar nichts.
Ja, wir sind ja auch bei Headlock, dem Mobbing-Podcast.
Komm, weißt du was? Ich gebe dem David jetzt hier den vierten Punkt.
Guck mal, das ist unsere Storyline, die wir aufgezogen haben. Wir haben in der Preview angefangen, David richtig zu mobben. So, wir haben ihn richtig runtergemacht.
Jetzt kam WrestleMania.
Dass er gar keinen Bock mehr hat. Und dann jetzt holt er doch dadurch, dass wir sagen, ach, der David hat es schon auch verdient, weil er ein geiler Typ ist, den Sieg.
Ja.
Und also, das ist Booking, Leute.
Davids Redemption Storyline hier.
Davids Redemption Story.
Deutsche Pyro. Ich will Pyro.
Ich schicke dir so ein Paket Knallteufel vorbei, oder kannst du dir im Wohnzimmer am Boden schmeißen.
Bewertung.
Aber,
wir machen das eigentlich. Machen wir jetzt nur nach zwei oder machen wir auch dann
wir machen jetzt
nur nach zwei.
Genau. Ich würde sagen, du darfst auch noch mal kurz was zu Nacht 1 sagen, weil du bei der Review nicht dabei warst. Die haben wir ja schon bewertet gestern, der Chris und ich. Deswegen darfst du auch anfangen, dass du einmal sagst, also in kurz, ne? Wie fandst du Nacht 1? Was ist da deine Bewertung? Und dann, was ist die Bananenwertung bei Nacht 2, David?
Ich fand Nacht 1 richtig, richtig, richtig gut und unterhaltsam. Ich war komplett überrascht. Ich habe es auch an meiner Frau gemerkt, die war anschließend auch happy, hat gesagt, das hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte richtig Spaß. Dem Ding würde ich habe eure Wertung noch nicht gehört, aber ich würde bei der ersten Nacht hätte ich 7 von 8 Bananen gegeben. Ich war komplett baff und habe einfach nur gedacht, wow, wenn Nacht zwei da anschließt, hatte ich dann auch einen Kollegen geschrieben, der mich fragte, ja, wie war das denn so? Habe ich gesagt, das könnte einer der besten WrestleManias werden, wenn es Tag zwei daran anschließt. Das Problem ist halt mit so einer Nacht zwei. Nacht zwei hat bei mir halt gar nicht daran angeschlossen. Es gab wieder einen Stinker, gab es in der ersten Nacht auch, einen richtigen Stinker. Ansonsten eigentlich nichts, wo ich jetzt sage, das war so schrecklich oder so nervig, sondern einfach so, alles war okay, teilweise auch gut, aber für mich halt nicht WrestleMania würdig, außer halt zwei Matches, die bei mir echt gut funktioniert haben. Der Main Event hat's mega rausgerissen. Ansonsten hätte die Wertung deutlich schlimmer sein können. Für Nacht zwei gebe ich nämlich jetzt 5 von 8 Bananen.
Chris.
Es ist tatsächlich sehr schwierig zu bewerten. Wir haben ja auch gestern bei der Review von Nacht 1 schon gesagt, das sowieso in Zusammenhang mit anderen Bewertungen zu setzen, ist schwierig, weil verschiedene Sachen da reinspielen, auch allein aus der Emotionalität mit der Crowd und was nicht allem. Ich habe gestern 5 von 8 gegeben. Und heute ist es so, dass ich wieder 5 von 8 Bananen gebe. Auch wenn es aus anderen Gründen ist. Also gestern habe ich gesagt, es waren 3 unterhaltsame Sachen dabei, 3 gute, 1 Stinker. Und diesmal war es so, wir hatten einen Stinker, dann vieles, was immer so okay oder gut war, aber wo auch irgendwie, wo man ein bisschen mehr Erwartungen dran hatte und dadurch Potenzial verschenkt wurde, so dass es, glaube ich, obwohl es objektiv nicht schlechter war als Tag 1, dass man einfach trotzdem, man hatte mehr erwartet und deshalb blieb es dann so ein bisschen dahinter zurück und hat nicht so ganz gezündet. Allerdings hatte eben Nacht 2 im Gegensatz zu Nacht 1 auch ein absolut herausragendes Match, eben nicht nur gut, sondern wirklich absolut herausragend. Und deshalb würde ich sagen, es ist etwa auf dem gleichen Level und ich gebe für beide Nächte 5 von 8 Bananen, also insgesamt eine 5 von 8 WrestleMania für mich.
Ich mach's ganz kurz. Ich habe gestern gegeben 6 von 8. Hatte da sehr viel Spaß mit. Natürlich eben die genannte Emotionalität. Mit Fans sind wir da und hin und her. Ich fand Nacht 1 ein bisschen stärker. Overall irgendwie, weil mich bei Nacht 2 so ein paar Sachen so, ich sag mal, leicht enttäuscht haben. Das Main Event ist ganz klar ein Kandidat für die Top 5 Matches, wenn nicht sogar Top 3 Matches des Jahres. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Allein so dieses gesamte Drumherum mit Story, mit Aufbau, mit Reaktion, mit Fans, also das sowieso. Aber da ich eben die Nacht ein bisschen schwächer fand, würde ich eine 5,5 geben bei Nacht 2. muss aber trotzdem sagen, also Nacht 1 dann 6, Nacht 2 5,5, muss aber trotzdem sagen, ich würde beide Nächte empfehlen. Also die Matches mit das Tag Team Turmoil Match und das Tag Team Title Match an Nacht 2 dann, die kann man überspringen, aber an sich einfach um dieses, da kann man so richtig schön eintauchen und man irgendwie so ein bisschen dieses, wenn man den Kopf komplett auslässt, das Corona-Thema irgendwie auch mal vergessen und sich so denken, ja, so ist es eigentlich auch normal und da würde ich gerne wieder hin. Deswegen hat mir das irgendwie sehr gut gefallen und ich war dauerhaft unterhalten, allein durch diese Umstände. Damit endet auch jetzt diese große Mania-Woche, außer ihr wollt noch was sagen.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage an euch. Was gefällt euch denn besser? Eine Ein-Nacht-WrestleMania oder eben aufgeteilt auf 2? Und klar, bei einer Ein-Nacht-WrestleMania kommt es auch auf die Zeit an. Ich denke, keiner von uns will wieder irgendwie 7 bis 8 Stunden WrestleMania haben. Aber das kann man ja auch anders lösen. Also ich persönlich muss sagen, ist ja ganz nett mit 2 Nächten. Aber so eine 4,5 bis 5 Stunden WrestleMania am Stück, worauf man ja schon fast kommen würde, wenn man einfach die ganze Werbung und die Rückblicke weglässt, hätte ich, glaube ich, noch geiler gefunden, muss ich sagen. Aber so jetzt so ganz persönlich.
Ich finde 2 Nächte gut. Und ich hoffe auch, dass das weiterhin so ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist angenehmer zu gucken. Ich glaube, dann hast du auch weniger dieses, die Luft ist raus bei der Crowd irgendwann. Ich finde das nicht verkehrt, 2 Nächte zu haben. Auch dieses, auch wenn ich das absolut hasse normalerweise, dass du dann auch auf gewisse Art und Weise 2 Main-Events präsentieren kannst. Ein großes, ein kleines, nennen wir es mal so. Ich mag das. Ich finde, das lässt sich super gut weggucken. Du, David?
Ich möchte eine Nacht zurückhaben. Aber nicht mit 7 Stunden, sondern so mein Ideal ist immer bei WrestleMania 4,5 bis maximal 5 Stunden, eine Nacht, auf diesen eine Nacht freut man sich halt wirklich die ganze Zeit, und ich hab's halt gemerkt, es ist angenehmer zu gucken mit 2 Nächten, aber es ist halt nicht mehr dieses von wegen, ah ja, jetzt ist es soweit, sondern ah, morgen ist es ja auch nochmal. Das ist so, als wenn jetzt ein WM-Finale in 2 Halbzeiten auf 2 Tage verteilt wäre. Ich möchte diesen einen einzigen großen Moment haben und auch diesen einen einzigen großen Main-Event haben. Lieber eine Nacht, aber dann halt auch nicht mehr als 5 Stunden. Das ist so die Schmerzgrenze. 4,5 wäre ideal.
Sehr schön. Dann haben wir es geschafft. WrestleMania-Woche ist rum. Wie gesagt, es wird jetzt noch dann Ende natürlich der Woche nach Raw und SmackDown wird es dann Raw Cross SmackDown geben, wo wir dann darüber reden, was ist passiert, die Entwicklung nach Mania, nennen wir es dann. Das wird auch nochmal spannend zu zeigen, wie geht's weiter mit dem Fiend, wie geht's weiter mit den Fäden, was wird da aufgebaut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dieses Review hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es alles, muss man auch ehrlich sagen, extrem anstrengend war mit live gucken und dann nochmal aufnehmen und dann irgendwie sich auch noch vernünftig an Sachen erinnern und irgendwie, das war schon hart, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Deswegen vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ich habe die Bonusfragen gewonnen.
Jetzt werd nicht cocky.
Echt mal.